Max, ich habe mir meinen Rechner vollgesabbelt. Wir müssen reden.
Ja, müssen wir ganz dringend.
Ja.
Michi, bist du krank?
Wieso?
Ich kriegte vorhin von dir, ich glaubte ja an einen Fake.
Ja.
Eine signierte und verschlüsselte Mail. So, Test.
Ja, meinst du etwa, ich mache meine Tests für jeden sichtbar oder was?
Ich habe so gedacht, was ist mit dir los, dass du jetzt anfängst hier plötzlich, Mr. Post Privacy fängt plötzlich an, verschlüsselte Mails zu verschicken.
Nein, darum geht es gar nicht.
Ach so.
Mir ging es halt tatsächlich darum, in erster Linie, dass ich durchaus, und das habe ich auch immer gesagt, völlig akzeptiere, dass nicht jeder Post-Privacy sein will und kann.
Okay.
Und in einer Welt, in der Leute verfolgt werden, will ich durchaus die Möglichkeit bieten, anderen Leuten die Möglichkeit bieten, dass sie mir verschlüsselte E-Mails schicken können.
Wirst du dann auch verschlüsselt antworten?
Da dieses, was?
Wirst du dann auch verschlüsselt antworten? Oder gibt es dann so ein unverschlüsseltes Full-Quo zurück?
Ja, wird dann auch verschlüsselt antworten. Genau. Ich finde das ja auch mal lustig.
Und immer nochmal Bombe reinschreiben.
Ja, ja. Ich finde das ja mal lustig. Es gibt ja oft mal so irgendwie, kriegt man dann so eine E-Mail zugesendet, die eigentlich aus einem Dialog zweier anderer Leute heraus entstanden ist.
Ja.
Von wegen so, ja, wir müssten eigentlich hier auch mal Michael irgendwie etc. Dann wird dann einfach sozusagen die momentane Konversation in ihrem aktuellen Zustand dann einfach nochmal an einen komplett Fremden, der dann sich darum komplett teilweise in völlig persönliche Gespräche, ja, die um was ganz anderes handelten, dann plötzlich so reinlesen kann.
Das ist ja auch so bei Gruppen.
Das also ist mir dann auch mal peinlich auch so ein bisschen. Also wenn ich
das zu lesen?
Dann, das,
so.
Das fühle ich mich dann ein bisschen peinlich berührt.
Während du es liest, fühlt sich
genau.
So, wer hat mit mir? Oh, ich fühle mich ein bisschen peinlich. Oder was?
Ja, ja, also ich denke, das ist halt so dieses, wo man nicht weiß, wenn man irgendwo hingucken muss oder so. Also das war tatsächlich die Überlegung zu sagen, okay, es macht Sinn, weil das ist halt das Problem mit der asymmetrischen Verschlüsselung, die ja eigentlich eine super Idee ist, aber der Punkt ist ja der, ich kann nicht einfach anfangen, mich zu entscheiden, dass ich es verschlüsselt kommuniziere, ne? Weil der andere mir die Möglichkeit geben muss.
Ja.
Der andere, es muss mir ja immer der andere die Möglichkeit geben, verschlüsselt zu kommunizieren. Mhm. Und weil, also können wir vielleicht nochmal erklären mit dem Public Key und dem Private Key.
Genau.
Also es gibt halt ein Schlüsselpaar, das sind zwei Primzahlen, die irgendwie zueinander eine Beziehung haben. Ich weiß, ich bin kein Mathematiker.
Die sind irgendwie durcheinander teilbar.
Genau, die sind durcheinander. Nee, aber meine Primzahl ist nie teilbar.
Stimmt, das die ist, haben die gleichen
Primzahlen. Also so viel kenne ich mich mit Mathematik aus, dass ich weiß.
Primzahlen sind nicht teilweise. I remember. Genau.
Also, aber auf jeden Fall, die haben irgendwie einen gemeinsamen.
Das sind so Spezialprimzahlen.
Ja, ja, nee. Die sind irgendwie so ein. Das sind
irgendwas mit Primfaktoren.
Zwei Primzahlen.
Also, das Geheimnis ist auf jeden Fall, man hat einen privaten Schlüssel, den darf man nur selber haben.
Genau.
Und mit dem kann man Nachrichten entschlüsseln. Und damit jemand anders einem Nachrichten verschlüsseln können, braucht er den dazugehörigen Public Key, der öffentlich ist, weil den kann man theoretisch auch ins Internet stellen und oder nicht nur theoretisch, sondern kann man
sollte
sehr praktisch
man
ins
sogar,
Internet,
ja.
Sollte man vielleicht sogar.
Genau. Und DGP arbeitet sogar mit öffentlichen Key-Servern, wo dann die Public Keys einfach öffentlich gesammelt werden und von jedem abgerufen werden können.
Genau. Und solange, und das ist alles total sicher, solange diese Server nicht zufälligerweise gehackt werden.
Nee, die Public Key Server können ja gehackt werden.
Nee, nein, dann kann man
drauf was.
Nee, natürlich. Ja, klar, nee. Also ich könnte ja, wenn ich ein Bösewicht wäre, ich bin der Bösewicht.
Ach so, dann könntest du den Public Key verändern, ja.
Ich würde einfach meinen Public Key an deiner Stelle reinpacken, würde quasi deine E-Mails bekommen, könnte die dann entschlüsseln und würdest du für dich einfach nochmal verschlüsseln oder vorher nochmal abrufen.
Ja, dafür müsstest du aber auch nochmal eine E-Mail-Adresse abrufen können, gleichzeitig.
Also. Naja, aber ich meine, so Geheimdienste, also wenn ich schon, sagen wir mal, also es ist auf jeden Fall, ist das nochmal ein Zacken Unsicherheit, der dann wieder reinkommt,
genau.
Sozusagen.
Also wenn Max ein Geheimdienst wäre, was wir an dieser Stelle übrigens nicht glauben, das wollte ich nur mal ganz deutlich darauf hinweisen. Naja, aber auf jeden Fall ist es eben so, dass sozusagen ich, wenn ihr mit mir verschlüsselt kommunizieren wollt, dann muss ich euch einen Public Key anbieten, damit ihr mich mit diesem Public Key mir eine Nachricht verschlüsseln könnt, die ich dann mit meinem Private Key und nur ich eben auch entschlüsseln kann. Und das war so ein bisschen die Idee, deswegen habe ich mir auch erstmal selbst ein Zertifikat zusammengeösselt, weil das geht übrigens bei Apple mit der Keychain, mit dem Keychain.
Tool. Ich glaube, da liegen auf jedem Betriebssystem irgendwelche Sachen bereit, mit denen das geht.
Echt,
also, ja? Bei Linux natürlich sowieso. Also ich
da
meine,
kann man von ausgehen.
Ja. Gar keine Frage. Und bei Windows würde es mich auch nicht wundern, wenn es da irgendwo was
gibt. Ich weiß nur, wie es halt auf Mac geht und kann man einfach sagen, halt genau. In einem Schlüsselverwaltungsprogramm kann man sich halt mal so ein Zertifikat selber signen. Das funktioniert auch und dann kann man dann auch verschlüsselt empfangen. Die Sache ist die natürlich, also durch das Public- und das Private-Key-Verfahren hat man nicht nur das Feature, dass man verschlüsselt kommunizieren kann, man hat das zweite Feature, dass man auch E-Mails signieren kann. Und zwar, also man kann sich authentifizieren, indem man seine E-Mail mit seinem Private-Key sozusagen encrypted, die aber mit dem Public-Key encrypted werden kann.
Nee, die ist nicht verschlüsselt, die ist wirklich nur signiert. Also, da hängt eine zusätzliche Datei dran.
Also stimmt, da hängt eine zusätzliche Datei
dran. Da hängt eine zusätzliche Datei dran, in der drin steht, dass. Oh Gott, jetzt schmeiß mich irgendwelche Krypto-Experten, nageln mich jetzt bestimmt wieder an den nächsten Baum. Das ist leider bei Krypto so, dass das immer gibt es irgendjemand, der mehr Ahnung hat und der dann wieder total verunsichert. Das ist echt. Und
bestimmt. Wir erzählen auch, euch aber trotzdem die Scheiße, die wir einfach
so. Genau, haben, und da hängt eine extra Datei dran und du kannst mit dem Public Key überprüfen, dass die mit dem Private Key erstellt worden ist.
Diese, genau. Sozusagen. Und dann kannst du feststellen, alles klar, sagt dir dann dein Programm, dein E-Mail-Programm sagt dir dann, ja, diese E-Mail ist signiert von diesem Michael Seemann. Und dafür ist es allerdings sinnvoll, wenn nicht ihr selber euer eigenes Zertifikat signed, sondern wenn ihr euch das über einen Dienst machen lässt, der ein sogenanntes Root-Zertifikat hat, also
oder ein davon abgeleitetes,
also genau,
Zertifikat.
Also ein Root-Zertifikat oder Root abgeleitet, und Root-Zertifikate können aber nur von Gott vergeben werden.
Von Gott und von der Deutschen Telekom.
Von Gott und von der Deutschen Telekom und noch von ein paar anderen Leuten.
Eigentlich von fast jedem.
Nee, aber von mir nicht.
Nee, von dir nicht, aber es ist, das ist halt, also ja, genau, dann geht's nämlich so, dann gibt bei Start SSL bin ich vorhin nämlich nochmal drauf gekommen, weil als du mir dann schriebst, habe ich gesagt, na, verschlüssel das doch nochmal bei.
Aber ich will nochmal ganz kurz zu Ende erzählen, warum das wichtig ist.
Ja, bei Start SSL kann man das kostenlos machen.
Genau, weil ansonsten kostet das nämlich
relativ viel Geld.
Das können wir gleich nochmal erzählen. Aber also auf jeden Fall wichtig ist, dass man das halt nochmal von einer externen Instanz nochmal. Die irgendwie zertifiziert ist und autorisiert ist und so weiter und so fort und Weihrauch und Wasser atmet und so und ein Weihwasser atmet, damit eben eine dritte Instanz das dafür bürgt, dass du auch wirklich die Person bist, ja.
Genau.
Weil sonst kann ja jeder irgendwie sich ein Zertifikat mal eben generieren und sagen,
so, wer XY
ist. Genauso wie ich das gerade getan habe.
Darum steht auch bei mir, bei jeder Mail, die du mir jetzt schickst, ab sofort immer drüber, Achtung, die Identität von dieser Person konnte nicht überprüft werden.
Aber jetzt nicht mehr, ne? Jetzt nicht mehr.
Jetzt nicht mehr. Jetzt, ja, okay, wie hast du das gemacht?
Ja, genau. Also folgendes. Ich habe halt erstmal dieses ausprobiert, damit habe ich dann mit Max geärgert und Max kriegt dann halt so eine E-Mail mit irgendwie, ja, diese E-Mail ist gesigned, aber dieses Signing ist halt nicht autorisiert von einer gottgegebenen Behörde. Und dann ist Max natürlich als gläubiger Katholik war natürlich sofort
ganz sehr sehr. Ich habe erstmal Ave Maria gebetet oder was auch immer man da macht.
Genau. War natürlich erstmal sehr verunsichert. Und meinte dann aber, riet mir dann eben zu dem, und jetzt kommst du mit deinem, wie heißt das?
Start SSL.
Start.ssl.com.
Nee, startssl.com.
Startssl.com.
In einem Wort,
genau.
Das ist eine sehr, sehr hässliche Seite.
Widerlich.
Auf der man sich billige und oft auch kostenlose Zertifikate holen kann.
Genau.
Weil da gibt's ja unterschiedliche Qualitäten von Zertifikaten. Also es gibt erstmal natürlich unterschiedliche Zertifikatarten. Mhm. Das ist jetzt
je näher man am Root ist, desto höher ist die.
Nein, auch wie viel überprüft wird. Also du hast jetzt ein Zertifikat, bei dem nur die E-Mail-Adresse stimmt. Aber ich weiß ja nicht, dass die E-Mail-Adresse tatsächlich auch dir gehört.
Mhm.
Dass du da auch, also ich meine, es ist, also dieses Zertifikat wird so erstellt, dass die dir quasi eine Mail schicken.
Ja, genau. Mhm.
Und dann ist da ein Code drin und den musst du dann wieder kopieren. Genau. Und damit ist, zu dem Zeitpunkt hatte der Kontrolle über diese E-Mail-Adresse. Also genau. Es hätte jetzt auch sein können, dass natürlich jemand komplett anders dein Account signiert hat in der Zeit. Darum haben die dann verschiedene, bis hin zu, dass du irgendwelche nachweislichen Dokumente vorlegen musst, dass du tatsächlich die Person bist und das auch wirklich und weiß der Teufel was. Also es gibt zum Beispiel bei so HTTPS-Zertifikaten gibt es halt auch unterschiedliche Abstufungen. Es gibt die, ja, du kommunizierst mit der Domain, von der du behauptet hast, du würdest mit ihr kommunizieren. Und dann gibt es so auch deutlich sichere Zertifikate, oder was heißt sichere, also in denen einfach mehr Informationen drin steht, zum Beispiel bei der Postbank, wenn man da mal drauf guckt, bei https, postbank.de, dann steht da oben drin, das ist die Postbank AG, die hat den Sitz in so und so und dann signiert und weiß der Teufel was. Und da kann man sich da noch ein bisschen mehr Informationen angucken. Also sozusagen kriegt man noch verifiziert. Ist allerdings natürlich alles total für die Katz. Im Endeffekt, weil zwar nicht jeder so eine Root-Zertifikate erstellen kann und so eine Zertifikate ausstellen kann, aber in jedem Land gibt es irgendwie jemand, der das kann. Also die chinesische Telekommunikationsfirma kann das, die deutsche Telekom kann das, die Iraner können das, die Amerikaner können das natürlich sowieso. Also jeder, der im Zweifelsfall ein Interesse daran hat, eure E-Mails mitzulesen und abzufangen, hat auch Zugriff auf irgendwelche Root-Zertifikate und kann beliebig Zertifikate fälschen. Das ist überhaupt gar kein Problem im Zweifelsfall. Und das ist ja auch hinreichend oft passiert.
Also bei SSL ist ja das relativ offen
gang
und gäbe gewesen.
SSL
ist halt sozusagen die entsprechende Verschlüsselung für den Browser-Kommunikation.
Ich glaube nicht nur. Das geht auch für andere Sachen. Das geht auch für.
Also ist das dort, wo HTTPS steht dann. Ne? Also
ja, aber das ist auch so bei. Ich muss hier mal kurz
Flugmodus. Mache ich auch gerade.
So, mal gucken. Und
irgendwas macht hier noch.
Ja, gute Frage, was? Also ich bin's nicht.
Also ich habe nur ein Device,
das ja, ich habe auch gerade nur eins hier, insofern.
Na gut.
Jetzt hat's ja auch aufgehört. pardon. Da gab's und diese Zertifizierungsstellen, gab's ja auch diesen Einbruch bei, wie hieß diese holländische Bude? Wo die ja wirklich einfach.
Access for All,
nicht Access for All. Das war so die, das war die holländische, der sind Root-Zertifikate geklaut worden und danach sind so über deren Sicherheit, also sozusagen sind Leute eingedrungen, haben sich Zertifikate nach Belieben ausgestellt und sind wieder raus und dann haben sie es irgendwann ein halbes Jahr später festgestellt und haben es erstmal noch probiert zu vertuschen. Ich weiß nicht, also so die genauen Details muss man. Und dann ist aufgefallen, dass offensichtlich die auch ihre Server nie aktualisiert haben und am Internet, obwohl sie es gar nicht dürfen und so wirklich. Also eigentlich haben die behauptet, ja, wir sind total sicher und haben in Wirklichkeit nur hinten im Schuhkarton.
Also dieses hierarchische Root-Zertifizier-Quatsch ist doch auch irgendwie Quatsch, oder? Ich meine, also das ist doch nur gefaktes Vertrauen.
Naja, es ist halt, wie willst du Vertrauen aufbauen? Das ist halt eine spannende Frage. Das ist, also es gibt ja.
Also ich finde, jeder sollte grundsätzlich die Möglichkeit haben, ein Root-Zertifikat zu erwerben und dann kann ich mir das aussuchen, wem ich vertraue.
Na, das kannst du ja machen.
Ich finde es schön, zum Beispiel, wenn der CCC Root-Zertifikat hätte, dann würde ich sagen, okay, dem CCC vertraue ich, ja. Google oder
was. Das kann man machen, das ist ja kein Problem.
Warum machen die das denn nicht?
Na, es gibt ja solche Sachen. Es gibt cazert.org zum Beispiel, das ist so ein eigenes Root-Zertifikat. Mhm. Das ist, ich könnte dir da auch Zertifikate ausstellen.
Mhm. Dir würde ich auch vertrauen, Max.
Ach, siehste. Ja. Das ist, und ich.
Manchmal.
Und ich habe da irgendwann mal auf dem Kongress tatsächlich meinen Ausweis vorgelegt und dann haben die gesagt, ja, du bist wirklich der du vorgibst zu sein. Und darum hatte ich das Recht, auch, ich glaube, für andere Personen sogar noch Zertifikate auszustellen. E-Mail-Zertifikate und sowas. Und das funktioniert so, dass da musst du dir halt dieses Root-Zertifikat dann einmalig auf deinem Computer installieren. Hm. Also musst das dir runterladen bei denen auf der Webseite und musst es installieren und musst dann ab dem Moment vertraust du denen sozusagen. Und das musst du dann auch auf all deinen anderen Devices machen.
Ja, okay, das ist dann aber nur eine bidirektionale Verbindung, aber nicht ein allgemeines
Root. Nein, das ist doch, das ist dann so ein Zertifikat, mit dem dann kannst gegen dieses Zertifikat sind dann wieder deine Mails, kannst du dann signieren. Sozusagen, also das ist jetzt genau das Gleiche. Du erstellst dein eigenes Zertifikat, lässt das von einer Autorisierungsstelle autorisieren, dass bla 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 auch alles wirklich gut funktioniert.
Und da muss ich wahrscheinlich unfassbar viel Geld zahlen oder was?
Naja, wie gesagt, das ist bei Start-SSL ist das kostenlos und bei anderen ist das kostenlos.
Ja.
Oder du kannst auch deine eigenen Root-Zertifikate erstellen. Du kannst sie auch selber generieren und kannst sagen, hier ist der entsprechende Public
Key dafür. Aber wer akzeptiert mich denn als Root-Server?
Naja, jeder, der sich dieses Zertifikat installiert. Das sind erstmal sehr, sehr wenige Menschen
auf diesem
Planeten, aber wenn du dann genügend Leute davon überzeugst, aber das ist halt auch das Problem. Also es ist, entweder hast du diese zentrale Authentifizierung oder das gibt's ja auch bei diesem hübschen kleinen Instant Messaging Client, Threema heißt der, aus deutschen Landen. Hatten wir das letzte Mal schon. Da ist es halt so, da generiert man sich auch Keys und die haben, das ist ganz putzig, die haben so QR-Codes dann auf dem Display und dann können wir uns, wenn wir uns zum Beispiel treffen, können wir uns gegenseitig unsere QR-Codes zeigen und dann hast du mir quasi, und dann sehe ich in meinem Telefon, ja, jetzt vertraue ich MS Pro wirklich hundertprozentig, dass ich diese Person
vorher persönlich... kann ich aber auch schon verschlüsselt kommunizieren.
Wir können auch schon verschlüsselt kommunizieren.
Aber dann ist es halt nochmal irgendwie richtig verifiziert.
Aber dann basiert es irgendwie auf der Telefonnummer und ist irgendwie könnte jemand da sein, der sein Telefon geklaut hat. Aber dann ist es so richtig. Und viel mehr Möglichkeiten, also ich kenne jedenfalls keine weiteren Möglichkeiten, wie man das macht, außer entweder man vertraut irgendjemanden, irgendeinen Mittelmann oder man, also viel mehr Möglichkeiten gibt es ja einfach nicht. Oder man trifft die Person, der man vertraut, halt persönlich und die sagt, ja, ich bin's.
At least you have to trust someone.
Ja. Ansonsten, wenn man gar niemand traut, dann sollte man einfach nicht mehr kommunizieren. Das ist eine sehr einfache Lösung.
Das ist auch richtig, ja. Aber nochmal zurück zu dem Dings der SSL. Wie heißt es nochmal?
Start
SSL, genau. Da hattest du jetzt irgendwie das empfohlen, auch auf Twitter, und dann hat sich irgendwie Plätzchen gemeldet und meinte irgendwie so, ja, und wie willst du denn jetzt dem vertrauen? Da gibt's so Gerüchte auch irgendwie, dass es halt irgendwie vom Mossad, ich meine, ich bin immer sehr, sehr skeptisch gegenüber irgendwelchen Gerüchten, die irgendwas mit Mossad enthalten, ja, besonders aus der Nerd-Szene. Da gibt es ja eine ganze Menge strukturellen Antisemitismus. Und aber auf jeden Fall, ja, weiß man nicht, ne? Also dann auch wie
dieser Verdacht. Na, da gibt es zwei Varianten. Ne?
Dieser Verdacht so, ja, ja, könnte sein, ja.
Aber darum generierst du ja dein eigenes Zertifikat.
Genau, das ist aber der Witz. Also ich habe ja meins jetzt tatsächlich von der Webseite dort generiert. Das geht auch dort.
Du hast es generiert oder dein
Zertifikat? Dort kann man es nämlich auch generieren. Ach so. Aber das ist das, genau das, was man nicht tun sollte.
Das ist das, was man dann quasi nicht tun. Also oder also
das muss ich dann nochmal ändern. Also das heißt, ich generiere
lieber selber. Du generierst auf deinem Computer ein Zertifikat mit dem Schlüsselbund, geht das?
Das ist dann unsigniert, also nur von mir selbst signiert.
Das ist nur von dir selbst signiert und dafür hast du, und dann lädst du den Public Key auf die Start SSL-Seite hoch. Die signieren dann irgendwie diesen Public Key nochmal, sagen, ja, diesen Public Key hier, der ist jetzt nochmal. So, dann haben sie deinen Private Key nie gesehen. Also dann können sie deine, dann kannst du theoretisch, wenn du dann musst du natürlich auch, wenn du so weit gehst, musst du auch noch beim Runterladen nochmal gucken, ist denn das wirklich noch mein Public Key, der da drin steckt? Oder haben wir den nämlich ausgetauscht?
Checksumme oder
so. Nö, das sind wahrscheinlich wirklich Zahlen, Zeichenketten, die man vergleicht. Es ist ja nicht viel. Das ist, ja, okay. Und keiner weiß ich tatsächlich auch nicht, wie das geht. Also müsste man im Zweifelsfall googeln, aber müsste man dann eigentlich noch machen. Und dann hat man ein Zertifikat, das von einer kleinen israelischen Firma geprüft worden ist und die einem sozusagen Zertifikate schenken.
Gut, also. Und dann können die auch nicht, obwohl sie jetzt meinen Public Key einmal gesigned haben, können sie nicht meine Verschlüsselung breaken, weil
der Public Key
sowieso egal ist, der ist ja eh öffentlich.
Genau.
Sie haben ihn nur den Public Key gesigned.
Genau.
Und
Kraft ihrer Wasser.
Und die Verschlüsselung ist trotzdem Ende zu Ende und sie haben und sie bräuchten den Private Key, um die Verschlüsselung zu brechen.
Genau. Dafür müssen sie bei Apple anrufen. Jetzt, um mal die Verschwörungstheorie jetzt so ein bisschen aufrechtzuerhalten.
Also du meinst, genau. Übrigens, das müssen wir vielleicht nochmal dazu sagen. Wir reden gerade, also was wir gerade hier besprechen, die Verschlüsselungsart oder die Verschlüsselungsimplementierung, die wir hier verwenden, ist S/MIME.
Ja.
Das sollten wir nochmal dazu sagen, weil momentan geistern auch ziemlich viele How-Tos für PGP. Also für PGP
herum. PGP, GPG, GPG ist, glaube ich, so die aktuelle Variante. Oder PGP, ja. Ich weiß es nicht. Das ist,
Good Privacy.
Da stecken bestimmt PGP. Auch irgendwie Philosophien. Also Pretty Good PGP ist halt dieser Open-Source-Ansatz.
Es gibt das GNU-PGP.
GNU-PGP.
Genau.
Also von der GNU-Foundation.
Genau.
Und das ist dann sozusagen,
das ist sehr, sehr viel aufwendiger, weil man muss da sich extra Programme für installieren und S/MIME ist halt einfach
auch in den Plugins meisten... Plugins, Mail und sowas
genau.
Und S/MIME können sie halt alle.
S/MIME ist eigentlich vorinstalliert und ist eigentlich vom Ansatz her ja dasselbe, ne?
Naja, es basiert halt, während S/MIME halt, haben wir ja gerade besprochen, hat halt jeder bessere Geheimdienst Zugang drauf und kann dir im Zweifelsfall deinen Key unterm Arsch weg austauschen. Also nicht
wieso kommst du drauf?
Nicht die Mail verschlüsseln, aber entschlüsseln. Aber ich kann, wenn ich Geheimdienst bin, kann ich jederzeit natürlich, und ein Root-Zertifikat hingehe, kann ich natürlich jederzeit in deinem Namen für deine E-Mail-Adresse ein Zertifikat erstellen. Kann mich ja keiner davon abschalten. wenn jetzt...
Und dann unter meiner Flagge kommunizieren. Das kann
dann und dann unter deiner Flagge kommunizieren.
Und kann trotzdem alle, nicht meine E-Mails lesen,
die naja, ich schon aber alle Leute, die darauf dann antworten, mhm, auf die von ihm in deinem Namen verschickten Mails, sind, mhm, dann natürlich wieder mit deren Keys zertifiziert, mhm, und damit wieder komplett, also und damit können sie die natürlich auch lesen und im Zweifelsfall verschlüsseln sie dann die halt nochmal mit deinem Key und schicken sie dir nochmal weiter und schon hast du eigentlich relativ wenig Chancen rauszukriegen, dass du da jetzt...
Und wie würde PGP das jetzt verhindern?
Na, PGP basiert, die haben halt, da gibt's halt diese zentrale Instanz nicht sozusagen, sondern da packst du deinen Public Key auf deine Webseite oder wohin auch immer oder eben in eins dieser zentralen Repositories. Und
aber wo ist das die zentrale, das habe ich nicht verstanden, wo ist die zentrale Instanz bei S-MIME?
Na, die Zertifizierungsstellen. Genauso wie bei SSL. Aber bei
PGP müssen doch auch zertifiziert werden, der Public Key.
Na, das ist genau wie du es beschreibst. Du zertifizierst den selber, mhm, und packst ihn dann auf deine Webseite drauf.
Ah, okay.
Und da kann sich jemand runterkopieren und wenn jemand verifizieren will, dass du tatsächlich du bist, dann gehe ich auf deine Webseite, lade deinen Public Key runter, vergleiche den sozusagen mit dem Public Key, der an der Mail dran ist und dann ist alles dufte. Mhm. Und ich weiß nicht, wie viele Leute das in der Praxis tatsächlich machen. Das reduziert natürlich die Sicherheit ganz enorm.
Meinst du denn, also wenn ich jetzt mein Ansatz jetzt der ist, ich will anderen Leuten die Möglichkeit geben, mit mir verschlüsselt zu kommunizieren, dann sollte ich mir dennoch auch noch
dann mal solltest PGP, du beides machen, ja.
Dann sollte ich beides machen.
Und wenn du dann irgendwann mal eine merkwürdige Mail kriegst, die verschlüsselt ist, dann musst du halt zusätzlich noch dieses Plugin installieren.
Ah, oh Gott. Mhm. Ach, ist das ein Scheißdreck, ey.
Das ist leider alles schmerzhaft kompliziert und diese Start-SSL-Seite, die ist wirklich, wirklich furchtbar hässlich.
Ja.
Bei VeriSign, da gibt's das Ganze für Geld. Da ist es dann auch, dafür kriegt man es dann auch noch ein bisschen hässlicher. Also das ist wirklich, ich habe im Büro haben wir so VeriSign-Zertifikate, ganz furchtbar sicher und für Kommunikation, weil es gibt Kunden, die schreiben sowas vor, bei denen darf man keine unverschlüsselten Mails schicken, mhm, was dann dazu führt, dass immer Attachments kaputt gehen und so. Also es ist wirklich, in vielen solchen Fällen ist leider diese Sicherheit auch eine Verhinderungsstrategie von Produktivität, weil es einfach
Kommunikation
und Kommunikation, weil es vorne und hinten nicht funktioniert. Also das ist leider und das ist also eigentlich ist, wenn Verschlüsselung gut funktioniert, ist so meine Erfahrung, dann ist sie kaputt. Dann hat man versehentlich die ganze Zeit die Verschlüsselung abgeschaltet gehabt und hat es einfach nicht gemerkt. Dann ist das dann. Also.
Sascha hat das sehr schön in einem Tweet jetzt letztens beschrieben und wir E-Mail-Verschlüsselung und dies und aufpassen hier und aufpassen dort. So habe ich mir Freiheit immer vorgestellt.
Ja, genau.
Also ja, ne?
Es ist echt schmerzhaft. Das ist, das ist Spaß echt macht das nicht.
Und dann und egal was ihr da macht, eigentlich so sicher sein könnt ihr euch nie.
So richtig, naja, ich meine, wie sicher
also,
ist man schon?
Also ich habe mich mit der Spackerier gekloppt, ne? Also mit Hans Hübner.
Okay.
Und um so Verschlüsselung und meinte halt, ich bin der Meinung, man kann, ich habe letztens getwittert irgendwie, privat halt gibt es nicht mehr, es gibt nur noch Verschlüsselung. Also.
Ja.
Und ich glaube, dass dieser Name PGP, dieses Pretty Good Privacy, eigentlich ziemlich gut das auch da ausdrückt. Also zu sagen so, ja, man kann so ziemlich gute Privacy herstellen durch Verschlüsselung.
Die aber so ein bisschen sicher ist und ist schon in der Richtung ein bisschen schwanger.
Ja, nee, aber es gibt ja keinen richtig sicher. Also gibt es einfach nicht. Und es ist auch niemals erreichbar.
Aber es gibt,
du kannst dir niemals sicher sein, und das meinte dann eben Hans Hübner in meinem Fall, du kannst dir niemals sicher sein, dass halt nicht irgendwie die NSA auch irgendwie mit Intel zusammenarbeitet und da eine Backdoor hat.
Ja, na doch, du kannst dir deine verschlüsselten Mails alle ausdrucken und kannst es dann mit einem Taschenrechner ausrechnen. Das ging ja theoretisch auch noch. Also ich meine, es ist natürlich dann, ist es nicht mehr
praktikabel. Wie kannst du denn es wagen, deinem Taschenrechner zu vertrauen?
Dann musst du halt Kopfrechner wieder lernen. Wobei dann ist natürlich eher die Wahrscheinlichkeit höher, dass einfach jemand dir ein Mathebuch ein falsches untergeschoben hat und also klar, irgendwo fängt's an interessant zu werden. Ja. Aber ich muss
Don't
auch sagen,
trust the machine, sagt Hans Hübner.
Aber das ist
Hans Hübner müssen wir eigentlich auch mal anladen. Das ist auch ein toller Typ.
Damit ich mich da mit ihm hier kloppe oder was, wenn er sagt, don't trust the machine, und ich sage, hey, vertrau der scheiß Maschine da gefälligst.
Genau.
Und aber so das, ich verstehe schon, das ist so dieses Rabbit Hole, dass man, weißt du, das hatte ich ja vorhin dann auch mit, wo dann eben Plätzchen anfing, so mit, ja, da hängt ja der Mossad hin, möglicherweise gibt ja so Gerüchte, dass da der Mossad hinten dran hängt. Ich meine, hat's ja nicht.
Das ist eine israelische Firma, du weißt doch, so, die Juden und so.
Naja, Ich meine, nee, das hat, ich weiß nicht, ob das mit, also dass die Juden schon ein, die Juden, dass der Mossad schon ein Geheimdienst ist, oh Gott, der durchaus auch gerne mal zu härteren Bandagen greift, das ist ja nun tatsächlich nicht, also ist ja durchaus bekannt. Und
apropos härtere Bandagen.
Ja. Nee, aber ja, ich, was ich sagen wollte ist, wenn man quasi einmal da drin ist und dann sagt, dann will man ja eigentlich, also jetzt habe ich nämlich schon ganze Arbeit gemacht, diese Scheißzertifikate und wir haben hier hunderte Mails hin und her geschickt, dann soll der Scheiß ja auch nicht vom Mossad lesbar sein. Also das ist ja dann, und dann wenn man so einmal angefangen hat, dann rutscht man ja immer tiefer rein, weil dann ist man schon einmal auf dem Sicherheitstrip. Und
irgendwann hat man tatsächlich einen Hut aus Alufolie. Ja.
Warte, ich habe dir einen mitgebracht. Ja. Hätten wir uns basteln sollen hier fürs Foto,
weil ja, es ist vorher noch so eine kleine Aluhüte. Ich weiß nicht, das war bei WikiGeeks, ich habe letztens wieder WikiGeeks gehört.
Das sollten wir als Merchandising verkaufen,
und da haben
die WMR-Aluhüte.
Und dann haben die sich auch darüber unterhalten. Ich finde das interessant, wer alles nicht verschlüsselt. Ne?
Ja.
Also beispielsweise der Journalist, an den sich Edward Snowden gewandt hat, das ist wirklich ein renommierter, investigativer Journalist, der viele Enthüllungen und so weiter und so fort aufgemacht hat. Snowden hat ihn halt gefragt, so hey, können wir hier mal über so eine gesicherte Verbindung irgendwie verschlüsselt kommunizieren? Und der saß da einfach und hat so mit den Schultern gezuckt. Also, keine Ahnung, wie das geht. Das muss man sich aber vorstellen. Ein gefeierter, investigativer Journalist weiß nicht, wie Verschlüsselung geht und kann seinen Informanten nicht anbieten, mit ihm verschlüsselt kurz zu kommunizieren. Das ist echt krass eigentlich. Letztens ZDF-Login hat Padelun.
Ja.
Padelun, ja. Also, Mr. Aluhut persönlich
ja,
hat dort in dieser Sendung zugegeben, dass er nicht seine E-Mails verschlüsselt, weil ihm das zu kompliziert ist. Und weißt du, dann aber ich meine, ich will das ja auch nicht irgendwie, das ist ja auch richtig, es ist ja auch scheiße kompliziert und es macht keinen Spaß.
Naja, sagen wir mal so, ist es einfacher denn je? Also früher eine Telefonverbindung zu verschlüsseln oder sowas vor 30 Jahren war, glaube ich, viel, 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 viel komplizierter als heute. Also ich meine, es ist furchtbar kompliziert und es ist schlimm, dass wir nicht mit jedem verschlüsselt kommunizieren. Aber die Option steht im Raum, dass wir mit jedem verschlüsselt kommunizieren.
Man kann es machen.
Und wie also, gesagt, also wenn ihr keinen Bock darauf habt auf diesen ganzen Scheiß hier, dieses Threema, schmeißt WhatsApp weg, nehmt stattdessen Threema oder wenigstens mit ein paar und Leuten. Und
kommuniziert mit euch selbst, ja.
Und kommuniziert mit den 3,5 Leuten, die das auch haben. Ist ein Anfang.
Ich meine, ihr könnt Max eine SMS schicken.
Ihr könnt mir eine, die keiner mitlesen kann.
Genau.
Und es macht Spaß. Es macht Spaß. Es ist ganz putzig einzurichten und so. Es ist ganz lustig.
Na gut, also ja, probiert das aus. Mhm. Aber was ich jetzt eigentlich sagen wollte, ich habe jetzt WikiGeeks gehört und da haben die dann auch darüber gesprochen, haben auch selber alle untereinander festgestellt und das, obwohl jetzt auch eigentlich in Claudia und Kreis sind ja nun auch echt eigentlich Geeks so, ne?
Ja.
Und die haben trotzdem auch so festgestellt unter sich, ja, wir verschlüsseln auch nicht und machen das auch nicht. Also wir haben keine Möglichkeit, das zu verschlüsseln. Und Claudia hat dann was Interessantes gesagt. Sie meinte halt, ja, sie hätte da auch so ein bisschen Berührungsängste vor, weil sie genau diesen, diesen Absturz dann in diese Aluhutigkeit dann für sich befürchtet, ne? Weil sie dann anfängt, sich darüber Gedanken zu machen, so, okay, jetzt mache ich hier mal das alles private und dann fängt sie an, okay, ja, aber da noch der Angriffsvektor und noch da der Angriffsvektor. Ich glaube, du verwandelst dich auf einmal zu einem Innenminister.
Einem inneren Innenminister. Innenminister.
Plötzlich, genau, also du richtest sozusagen den Posten des inneren Innenministers ein, ja, ja. Der halt so sozusagen von Berufswegen zwangsparanoidisiert wird, ja. Und die ganze Zeit halt darüber nachdenken muss, über welche Angriffsvektoren jetzt deine Privacy erschüttert werden kann. Dennoch noch und so.
Wobei man da natürlich auch wiederum sagen muss, mit der gleichen Argumentation müsste man seine Tür tagsüber offen stehen lassen.
Mache ich.
Ach so.
Ich bin letztens mal besoffen nach Hause gekommen, bin ins Bett gefallen und nächsten Tag bin ich aufgewacht, habe gemerkt, die Wohnungstür war die ganze Zeit offen. Dann aber so links neben mich gegriffen, so Telefon, Rechner, alles noch da, alles cool. Seitdem vertraue ich meinen Nachbarn viel mehr. Das ist echt jetzt so, ne? Springe und das Netz wird erscheinen. Das ist Post-Privacy, Leute.
Oh Gott. Nein, ist es nicht.
Und ich war jetzt auf der Fusion und ich bin die ganze Zeit immer im Shower-Tower gewesen, hab dort geduscht. Ist mir doch egal, wer mich sieht. So jetzt halt ihr drin. Es ist egal, es ist so ein. Also, auf der Fusion gibt es halt einen Shower-Tower.
Bist du jetzt stolz drauf, dass du nackt geduscht hast?
Ja, nee, ja. Das ist nur so Post-Privacy
halt. Ach so, okay, Post-Privacy. Ja, können wir auch gleich nochmal gerne ein bisschen drüber, ein paar Worte drüber verlieren, auch wenn es die Hörer wahrscheinlich nicht mehr hören können.
Warte mal, aber wo waren wir stehen geblieben? Eigentlich.
Bei Verschlüsselung, und dass man ja in das Rabbit Hole dann sozusagen reinspringt, genau. Und dass es ja immer tiefer wird und sowas. So ein bisschen kann man, also ich mache das, ich bin auf Start SSL gekommen vor etwa einem Jahr, ist mir jetzt wieder eingefallen, als ich damals an Tabula Tabs rumgebastelt habe.
Aber du hast bisher auch noch nicht, seit wann verschlüsselst du E-Mails?
Na, seit ungefähr einem Jahr.
Da kannst du auch schon
seitdem ich hab dieses Zertifikat, ich hab's jetzt, also ja. Weil ich weiß das darum so genau, weil ich nämlich vorhin, stimmt, für die 343max.de Adresse hatte ich doch auch ein Zertifikat. Und dann habe ich nochmal im Schlüsselbund nachgeguckt und dann ist das noch irgendwie noch eine Woche.
Hast du damit, hast du das auch genutzt, um E-Mails zu verschlüsseln?
Das ist standardmäßig installiert und das ist, ja, ich glaube, ich habe damit mit einigen Leuten meine E-Mails verschlüsselt. Mhm. Zumindest signiert. Also du dürftest schon das letzte Jahr über dürftest du fast alle Mails, die du von mir bekommen hast, dürften signiert gewesen sein.
Okay.
Und das ist, aber ich habe halt auch nicht wirklich sklavisch drauf geachtet. Also ich habe jetzt auch nicht beim Versenden einer Mail drauf geachtet, dass das alles funktioniert und sowas. Und da habe ich mir auch ein Zertifikat, das kann man nämlich da auch holen, für meine Domain geholt. Also da kann man nämlich bei diesem Start SSL kriegt man auch so ein Nicht-Sternchen-Zertifikat, sondern nur für genau eine Domain kriegt man ein kostenloses Zertifikat. Das Doofe ist, dass man dann Zertifikat hat, also ihr habt die Domain meinedomain.de. Und dann habt ihr das halt nur entweder für meine Domain.de ohne www oder für mit www. Und wenn jetzt jemand mit https://meinedomain.de eingibt, ihr habt aber nur das für www.meinedomain.de, dann leuchtet schon mal wieder das große Fehlerzeichen auf. Darum braucht man halt so ein Sternchen, also so ein was für den gesamten Subdomain-Bereich funktioniert, Zertifikat. Und das kostet dann auch bei Start SSL gleich wieder, ich glaube, $100 im Jahr oder irgendwie sowas. Also das ist dann, damit verdienen die halt ihr Geld mit diesen besseren Zertifikaten. Aber wenn man das will, also ich habe es jetzt, ich habe es damals genutzt halt nicht für eine Webseite, sondern für eine API, für die Tabula Tabs API, und um die zu verschlüsseln. Und das ist, und habe da halt ein Zertifikat mir ausstellen lassen und das war genau das.
Aber ich frage mich halt irgendwie, da du das, die Verschlüsselung ja nicht mit externen Clients irgendwie regelst, sondern halt ja irgendwie das über deine eigene App alles machst. Brauchst du da überhaupt irgendwie eine offizielle Zertifizierung für? Ich meine,
wäre das nicht völlig egal gewesen? Ich könnte wahrscheinlich auch, ich weiß nicht, wie das geht, müsste ich mich mal schlau machen, aber wahrscheinlich dürfte es gehen. Ich könnte da wahrscheinlich auch einfach in meiner App das Root-Zert oder das entsprechende.
Also wem du vertraust, wem deine App vertraut,
stimmt, das kannst du ja selber einprogrammieren. Das ist eigentlich total mir überlassen. Da hast du recht.
Ja, okay.
Habe ich in dem Moment. Ist natürlich ein bisschen komfortabler, wenn man da mal mit einem anderen Client drauf zugreift und dann habe ich dann, was weiß ich, was war das ja noch, eine Chrome-Erweiterung dazu, kriege ich in Chrome irgendwie ein eigenes SSL-Zertifikat, also klar kriege ich das rein, aber ohne einfach über eine Erweiterung installiert, geht das, Fragezeichen? Vermutlich eher nicht. Also es ist, ist schon kompliziert genug, sage ich mal. Und ich habe auch nicht so eine Späße gemacht wie Certificate-Pinning, nämlich mir hätte dann, das ist nämlich dann wieder der Schutz dagegen, dass einem jemand unterm Arsch weg das Zertifikat austauscht, aber ich weiß auch nicht genau. Also das ist so wirklich dann Rabbit Hole. Tief. Da kenne ich mich leider auch viel zu wenig mit aus. Ist halt.
Also ich glaube, wenn man sich mit Verschlüsselung auseinandersetzt, dann muss man irgendwann auch zum Verschlüsselungsexperten werden, weil alles andere
also ein bisschen
fühlt man so. Sich, sonst fühlt man sich auch einfach nicht sicher.
Naja, also, aber bei sowas ist ja schon ein bisschen so wie mit dem Schloss. Also ich meine, jetzt kann man natürlich sagen, okay, der NSA, der interessiert sich, oder der BND oder welcher Geheimdienst auch immer, interessiert sich ganz besonders für die ganzen verschlüsselten Mails. Aber erstmal ist es ja, solange die einfach nur so im Trüben fischen und erstmal alles mitschleifen, was geht. Und ich weiß einfach, meine Mails, die sind so leicht jetzt zumindest nicht zu entschlüsseln. Da müssen sie schon Aufwand für treiben.
Ja, genau. Und also können wir das vielleicht mal quantifizieren? Haben wir da irgendwie aktuelle Zahlen, wie viel Optocon-Prozessoren, wie lange an einer 256-Bit-Verschlüsselung?
Zu lange selbst für ein NSA. Ich weiß nicht, wie die genauen Zahlen sind, aber das ist einfach noch sehr, 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 sehr aufwendig. Mhm. Das ist, und das kriegen auch die im Augenblick noch nicht hin. Also das heißt nicht, kann sein, dass es in 10 Jahren können oder in 5 Jahren oder sowas. Also wenn sie deine Mail von heute liegen lassen, dann irgendwann kriegen sie die bestimmt mal auf. Mhm. Aber darum lassen sie ja auch so lange liegen. Aber so im Augenblick würde ich jetzt einfach mal, kann man davon ausgehen, dass das sicher ist.
Wobei gibt es auch so Sprünge. Ne? Ich habe jetzt gerade gestern mit Marte getroffen, ein Kumpel von mir, der macht ja so Grafik, also ja. so animated Quatsch, ne? Und da haben die halt in ihrer eigenen Firma haben sie halt eine eigene Renderfarm, ne?
Ja.
Und da sind dann, keine Ahnung, 10 Opticon Mega Supercomputer zusammengeschaltet zu einem Grid, das halt dann halt so die Rendering-Geschichten macht, ne?
Ja.
Und da gibt es dann zum Beispiel so einen Algorithmus, der halt zum Beispiel so Lichtgeschichten macht, der relativ neu ist, der eben nicht einfach nur sozusagen an bereits bestehende 3D-Objekte einfach irgendwelche Lichteffekte ranmacht, sondern tatsächlich richtig Licht berechnet, ne?
Okay. Hm.
Und ist natürlich so sehr viel aufwendiger. Und das sind teilweise, meinte er, muss dieser riesen Rechenfarm so mit den aktuellsten, krassesten Prozessoren und so weiter und so fort, muss teilweise über eine Stunde an einem einzelnen Frame rechnen. Mhm. Ne? Und jetzt haben die aber tatsächlich einen neuen Renderer gekriegt, der und neue Grafikkarten für, für die normalen Rechner, also für die Stationsrechner,
yeah.
ne? haben sie diese Grafikkarten, und zwar zwei, die man, also krasse Grafikkarten, die man auch zwei parallel halt schalten kann. Und dazu dann auch nochmal einen neuen Algorithmus, der halt nur für die GPUs auf diesen Grafikkarten optimiert ist. Ja. Und er meinte halt so, dass ein einzelner Rechner mit diesen zwei Grafikkarten die gleiche Aufgabe, diese Rechenfarm von 10 Rechnern mit Doppel-Opticon 16-Fach-Prozessoren und Hyper-Threading, hast du nicht gesehen,
ja.
Eine Stunde brauchen für ein Frame, ein einzelner Rechner mit zwei Grafikkarten eine Minute braucht.
Ja, das ist GPUs sind da wirklich viel, viel schneller.
Genau.
Das hat ja auch beim Bitcoin-Mine und sowas, war das ja auch immer. Die können halt sehr stark parallelisieren, so ein Zeug. Und soweit ich weiß, ist das auch für
so ein Krypto-Scheiß. Das sind 15.000 Cores oder sowas irgendwie auf einem Chip oder sowas.
Ich habe keine Ahnung, so viele glaube ich noch nicht, aber die können unglaublich parallelisieren, Dinger. Ja, das nächste sind dann irgendwelche FPGAs, also irgendwelche, und dann kannst
du. Ja, wobei die FPGAs, meinte er, die sind zwar super geil, was die Stromrelation angeht, also die Stromrechenrelation, aber die sind lange nicht so leistungsfähig wie die
Grafikkarten. Naja, für Grafikberechnung.
Genau, für Grafikberechnung.
Aber Grafikkarten sind ja eigentlich auch für Grafikberechnung optimiert, und wenn du irgendwas machst, was dann für Krypto optimiert ist, kannst du natürlich, also sozusagen,
genau.
Dein Spezialschiff dir baust. Aber auch da bin ich jetzt wieder auf sehr, sehr dünnem Eis, also kann.
Ja, ich meinte nur allgemein, es gibt dann halt so manchmal so Sprünge, ne? Also so
evolutionäre
Sprünge.
Die Sprünge, die sind dann halt auch einfach nochmal in eine andere Richtung. Und zwar so diese Krypto-Algorithmen, die sind ja eigentlich alle mehr oder weniger ins Blaue hineingeraten. Das ist ja, also es gibt keine Möglichkeit, mathematisch zu beweisen, wie sicher ein Krypto-Algorithmus ist.
Klar.
Sondern es ist, ja, das sieht mir ganz schön sicher aus.
Wir haben noch nichts gefunden, wie wir das knacken können.
Genau.
Deswegen,
genau,
solange wir das nicht gefunden haben, ist der einfach sicher.
Genau, und dann werden mehrere davon in Reihe geschaltet. Sozusagen, wir nehmen das, was wir bisher noch nicht gebrochen haben, und das, was wir noch nicht gebrochen haben, und das noch nicht, was wir gebrochen haben. Und dann alle paar Jahre kommt dann mal irgendein findiger Mathematiker hin und sagt, Moment mal, für das Problem, das ihr für unlösbar haltet, habe ich eine Lösung gefunden. Und zack, ist eine Stufe weggebrannt sozusagen aus deinem Krypto-Algorithmus. Und der Algorithmus, wo du vorher noch 1 Million Jahre gebraucht hast, um den zu berechnen, ist plötzlich nur noch
eine Stunde.
Eine Stunde dann wahrscheinlich nicht, ja, aber vielleicht nur noch 100.000 Jahre oder sowas.
Ja.
Und dann, wenn die Computer schneller werden, dann wird das ganze Zeug dann natürlich auch irgendwann.
Dann hast du halt eben, klar, Moore's Law, ne? Und dann Moore's Law tut den Rest.
Moore's Law und Mathematik, und irgendwann nach 10 Jahren oder 20 Jahren mit der entsprechenden Rechenpower hast du es dann. Kann man halt nicht jeden machen.
Genau, also ich denke mal auch, das ist halt ein Zeitschloss. Ne? Also Verschlüsselung, und zwar egal, wie stark du sie nimmst, ist ein Zeitschloss.
Im Augenblick schon, ja.
Genau, also
ja.
Auf absehbare Zeit.
Kann man, glaube ich, so sagen.
Ja. Und die Frage ist halt immer nur, wie lange das Zeitschloss halt ist. Und die NSA baut ja jetzt irgendwie einen riesengroßen neuen Rechner, der irgendwie wohl alle bisherigen Supercomputer in den Schatten stellen will.
Die haben echt zu viel Geld.
Ja.
Und zwar, das meine ich ganz im Ernst, die haben einfach, ich glaube, man könnte das Problem relativ entspannt lösen.
Ich glaube, die verdienen auch eine Menge Geld. Also,
die NSA?
Ja.
Also ich dachte, die leben von Steuergeldern einfach.
Nee, ich glaube nicht ganz anders. Also es ist relativ offenes Geheimnis, dass die Wirtschaftsspionage machen.
Ach so, aber ich dachte, das wird dann den Ich dachte, das kriegen dann die befreundeten Firmen.
Das ist richtig, das ist richtig. Aber das ist natürlich das Geld, das du dann natürlich als als Staat dann wieder in den NSA wieder reinvestierst, weil du hast ja ein Return of Investment, ja, bei dem NSA.
Ach so.
Und deswegen.
Meinst du, sie können nachweisen, dass wir das mehr Geld einbringen als.
Genau.
Als
it's as simple as that. Ja. Also ja, der NSA ist halt für die amerikanische Wirtschaft wahrscheinlich mittlerweile einfach ein wichtiges Tool geworden. So,
meinst du, es ist so schlecht, dass er das ansonsten nichts
leistet? NSA befüttern ist Wirtschaftsförderung.
Ganz klar. Ja, okay, könnte man vielleicht.
Also es gibt
Sarah Palin kommt bestimmt noch auf die Idee,
dass das ein paar Beispiele, wo tatsächlich der NSA Kommunikation abgefangen hat zwischen Boeing und, ich glaube, den Saudi-Arabien. Zwischen Airbus und Saudi-Arabien. Und dann konnte Boeing den Deal machen, indem sie einfach die höheren Bestechungsgelder hingelegt
haben. Die brauchen das gar nicht abzuhören. Das ist, wenn zum Beispiel, ich kenne jemanden, der arbeitet da bei einer Firma, die technisch, also sozusagen, Finanztransaktionen macht. Und internationale Finanztransaktionen ab einer bestimmten Größe gehen immer automatisch über Amerika. Das heißt, die brauchen dann nicht mal großartig was abzuhören.
Aber das waren ja noch keine Transaktionen, das waren jetzt nur
Verhandlungen. Ja, aber wenn Boeing rauskriegen will, was hat Airbus jetzt, wie viel hat dieser Airbus eigentlich genau gekostet?
Ja.
Dann gucken die einfach nach, was stand auf der Überweisung drauf.
Ja.
Weil das ist wohl.
Ja, aber das war ja vor der Transaktion. Und wenn die Transaktion da ist, dann ist ja schon zu spät,
dann
ist der Deal ja schon gelaufen.
Naja, aber dann kommt der nächste Deal. Dann weißt
ja,
du, dann
ja, klar. Aber nee, also da geht es ja auch gar nicht um den Preis. Ja? Da geht es nicht darum, wir machen den besseren Preis, sondern da geht es halt, wir bezahlen die höhere Bestechungsgelder.
Ja, oder so, klar.
Ne? Also so funktioniert das ja irgendwie. Und ich bin mir ziemlich sicher und das zeigt auch eigentlich das, was Snowden da. Veröffentlicht hat, dass halt zum Beispiel in Deutschland extrem viel Aktivitäten sind und zwar überproportional viel, mehr glaube ich sogar als im Iran oder sowas, dass halt tatsächlich, es kann nicht sein, dass es ausschließlich, dass es da um Terrorismus geht.
Und, nee, das sowieso nicht.
Und Konstanze Kurz hat das auch in der FAZ ganz richtig gesagt, sie geht davon aus, dass halt ein Großteil des Apparats rein für Wirtschaftsspionage benutzt.
Das wird ziemlich sicher so sein. Mhm. Ich meine nicht umsonst. Also diese Firma, von der ich gerade erzählt habe, die da so furchtbar paranoid ist, über die wir uns immer lustig gemacht haben, aber das ist halt ein Automobilkonzern, ein deutscher. Und ich glaube, das ist, also die werden wahrscheinlich einfach startmäßig auf Mega Security schalten und die haben auch ihren Grund dazu. Also wir hatten, die saßen mal bei uns waren die mal bei uns und wir haben für ein Auto, für einen Prototypen eines Autos, haben wir ein Detail gebaut. Wir selber durften nicht wissen, wie dieses Auto aussieht. Und dann holt er plötzlich so ein Autobild aus der Tasche und meinte, ja, ich kann es euch aber zeigen, wie es aussieht. Und da hatte die Autobild irgendwoher Bilder von diesem Auto schon gekriegt. Und also das haben die dann, und das müssen die irgendjemand aus seiner Abteilung sogar abgekauft haben, damals wohl, weil irgendwelche Details waren zu erkennen, die nur die kannten. Und nur weil du paranoid bist, heißt das noch lange nicht, dass sie nicht hinterher sind. Also das ist ja, kommt ja durchaus dazu. Ich glaube aber mit dem, warum das in Deutschland so stark ist, dass das auch noch so ein bisschen historische Gründe hat. Ich habe ja auch immer das Gefühl, dass viele so eine Sachen auch auf Kontinuität basieren. Also ich habe das mal du hast die Leute und irgendwas musst du ja mit denen machen. Also hier waren im Kalten Krieg waren hier in Westdeutschland unglaublich viele NSA-Leute stationiert, die hier am Teufelsberg und so, die den Osten belauschen sollten, so ein bisschen auch noch den Westen mit, weil im Osten gab es ja nicht so viel Wirtschaftsspionage, was man sich da holen konnte. also haben sie auch noch den Westen ein bisschen mitbelauscht.
Ich habe die Pläne für den Trabi gefunden. Komm, den werden wir jetzt nachbauen. Genau. Das ist da voll das Erfolgsmodell, jeder fährt es.
Genau, auch so was. und dann ist halt irgendwann die Wende gekommen und dann saßen da diese ganzen NSA-Leute auf dem Teufelsberg. Was willst du mit denen machen? Willst du jetzt alle in Rente schicken? Sollen die in Arbeitslosigkeit? Und die fühlen sich da doch wohl, die haben sich da eingelebt in Berlin und in Westdeutschland.
Das sollen sie einfach weiter abhorchen.
Nein, ist doch so, oder? Und
das heucht halt, was da so ist.
Nein, nicht nur das, ich meine.
Hört eurer Nachbarin meinem Vögeln zu.
Naja, aber es ist doch, aber ich, das ist doch auch auf höhere, es sind doch auch deren Vorgesetzte, ja. die natürlich. natürlich. Um Himmels Willen, die haben jetzt ein Budget und haben so und so viele Mitarbeiter und die wollen auch niemals wieder Mitarbeiter abgeben. Dann sagen sie, wir haben hier gehört, dass es terroristische Aktivitäten in Deutschland.
Und ich meine, Mohammed Atta hat ja auch hier gewohnt, insofern, also, ne? Das darf man ja auch nicht vergessen.
Ich glaube, das ist so, also ich habe bei Spotify zum Beispiel, habe ich ja auch das, also es ist eine reine unbewiesene Theorie, lehne ich mich jetzt ganz weit aus dem Fenster. Aber
dein Spotify-Account wird abgehört?
Nee, aber Spotify hat ja mit unglaublich vielen Musiklabels in allen möglichen Ländern verhandelt, um die ganzen Musikrechte zu kriegen.
Ja.
Das heißt, die haben einen Haufen Leute eingestellt, die nichts, irgendwelche Anwälte, die die ganze Zeit über verhandelt haben.
Ja.
Und irgendwann hatten sie dann für die meisten Länder ihre Musikrechte. Und dann haben sie da diese ganzen Anwälte plötzlich in ihrer Firma sitzen. Und was fangen sie dann an? Dann fangen sie an, mit der Telekom auszuhandeln. Rechnet man uns nicht auf euren Datentarif drauf.
Achso, dann haben sie einfach so, wir haben hier einfach Verhandlungsbots und die müssen wir halt weiter...
Die kommen ja dann vielleicht auch von selber auf die Idee. Moment mal, scheiße, hier wird geht langsam...
Aber nicht, dass die fest angestellt werden, das waren Kooperationen wahrscheinlich mit irgendwelchen Anwaltsbüros.
Auch dann wirst du, irgendwann kriegst du halt mit, Moment mal, das wird dünner, was können wir denen jetzt mal langsam vorschlagen, damit die uns weiter beschäftigen? Ist doch eigentlich total naheliegend, oder?
Ja, okay, das stimmt schon. Also, dass so Strukturen dann grundsätzlich immer anschlussfähig bleiben, tendenziell.
Also, dass die probieren, sich selber zu erhalten und sich schon irgendwie eine Aufgabe beschaffen. Und ich glaube, das ist bei der NSA genauso.
Ja, klar, aber ich weiß nicht, ob das in so einem großen Ausmaß dann irgendwie stattfindet. Also, das würde ich dann echt auch ein bisschen bezweifeln.
Also
wahrscheinlich ist es eine Mischung aus beidem. Aber warum reden wir darüber eigentlich, ne?
Weil du plötzlich deine Mails verschlüsselst.
Nein, wir reden darüber ja, weil. Das ganze NSA, Prism und hast du nicht gesehen, Skandal. Wir haben das ja letztes Mal immer versucht, ein bisschen anzudingsen, wobei damals die Nachrichtenlage noch sehr, sehr viel dünner war, beziehungsweise es waren ja...
Und du dich damit noch schlechter beschäftigt hattest als ich?
Das war ja nur der erste Leak. Wieso?
Nee. Ich glaube schon. Egal.
Wir haben da keinen Scheiß erzählt, glaube ich. Also
ich weiß es nicht. Ich ist auch ja egal. Ja, erzähl also weiter.
Mir ist jedenfalls noch keinerlei aufgefallen, dass wir da Scheiß erzählt hätten. Also zur Türkei haben wir viel Scheiß erzählt. Das hat ja auch jemand da mal in den Kommentaren richtig gestellt. Da haben wir uns tatsächlich ja gar nicht mit beschäftigt, leider blöderweise.
Womit?
Türkei.
Ach, mit der Türkei, oh ja.
Hast du mitgekriegt
in
den Kommentaren? In den Kommentaren kann man nochmal nachlesen, was wir da alles falsch erzählt haben. Aber auf jeden Fall, damals war ja auch bisher nur dieses Prism-Programm, also diese paar Folien rausgekommen. Mittlerweile hat der Snowden ja nochmal echt einiges nachgelegt, irgendwie unter anderem.
Ja, die erste Stufe war erstmal, dass Amerikaner belauscht worden sind, und zwar, dass die von denen die Vorratsdaten abgespeichert, also die Metadaten, wie sie jetzt heißen.
Genau, das war ja auch schon damals.
Das war so das erste Ding, glaube ich.
Das war dieses Verizon. Der Verizon-Deal, genau. Der durch das Urteil dieses Fieser-Kurz oder
dann
so.
Kam Prism.
Genau.
Dann kamen die großen Dementis von den ganzen großen Providern. Dann kamen die entsprechenden Folien. Das ist auch immer, der Guardian ist ja da nicht doof und schiebt dir immer der Reihe nach, immer so, wie es gerade. Hoppla, guck mal, können wir euch hier das Gegenteil beweisen. Genau. Dann kam das langsam, dann kamen die Engländer, glaube ich, mit diesem Abhörprogramm von allem Möglichen. Also dieses, wie hieß
es? Tempora. Genau, dann kommt Tempora. Beziehungsweise vorher kam, glaube ich, nochmal irgendwie, dass Snowden nochmal erzählt hat, wie der NSA die Chinesen hackt. Also, dass halt dort auch Hacking-Kommandos die Chinesen immer überfallen. Was natürlich
das
die Chinesen ziemlich interessant fanden, weil den Chinesen ja genau das Gegenteil, mal sozusagen das Gleiche natürlich vorgeworfen wird. Jetzt können sie halt sagen so, ja, natürlich hacken wir die Amerikaner, aber hey, guck doch mal, die Amerikaner hacken uns auch. Also
ja, klar. Also, was ja auch, muss man ja auch sagen, ist auch natürlich
klar,
auch so.
Ja. Eigentlich war das ja auch klar. Ne?
Ja.
Wie alles bei diesen Sachen so.
Naja, also ich finde den Umfang schon beeindruckend.
Also ich fand das interessant, also dieses Tempora, also nochmal ganz kurz, vorher war bereits vor Snowden, gab es ja schon ein paar NSA-Whistleblower, die zumindest andeutungsweise erzählt haben, wie Leitungen, Backbones angezapft wurden von der NSA und wie sie da daran sitzen und halt einfach sozusagen die
Unterseeleitung.
Ja, nicht nur die, sondern an verschiedenen Stellen. Ne? Und dann gab es auch die Theorie, beispielsweise, was diese Prism-Geschichte angeht, weil ja diese Dementis gab von den Unternehmen und auch von der Bundesregierung, dass es halt dort eben keine direkte Schnittstelle gibt, dass halt die sich halt direkt an die Google-Leitungen rangesetzt, dass sie nicht an die Google-Server rangehen, sondern an die Google-Leitungen.
Ja.
Also
Cable Splicing.
An dem Cable halt sitzen. Ne? Also das, und das halte ich eigentlich auch für eine relativ gute Theorie.
Wobei ich mich frage, also wirklich, diese Leitungen sind nicht verschlüsselt, Fragezeichen. Das ist wirklich, du stellst zwei Router, auf jeder Seite stellst du einen Router auf, da machst du das Verschlüsselungshäkchen an und alles ist gut. Ich meine, da brauchst du wirklich nicht Public Key, Private Key, bla bla bla. Da packst du einfach hin die Scheiße, machst den Verschlüsselungshäkchen an. Das kostet auch nicht wirklich Rechenzeit. Also das ist, da habe ich...
Nee, aber irgendwo muss, sag ich mal, das Google-Netz ja in das Internet reingehen.
Klar,
und aber an der Stelle ist es dann nicht mehr verschlüsselt.
Nee, aber von da ab könntest, also du kannst es zwischen den einzelnen Routern, nicht nur Google, sondern auch jeder Internetprovider, jeder, der so ein Kabel hat, kann zwischen den Kabel, also dass sozusagen über das Kabel keine unverschlüsselten Bits gehen. Ich wäre jetzt davon ausgegangen, dass das absoluter Standard ist. Also, dass man da wirklich hingehen kann, so ein Kabel durchschneiden im Wesentlichen und mal quasi in den Strom reinhorchen kann. Das hätte ich für ein Abenteuermärchen gehalten.
Ja, also auf jeden Fall, es gab bereits vorher diese Berichte, dass halt die sich an große Leitungen und an großen Schnittstellen von Leitungen und Netzwerk Zusammenführungen halt immer setzen und dort halt irgendwie mitschneiden. Und dann ist natürlich hat das natürlich eine ganz andere Brisanz, wenn du jetzt dieses Prism-Programm auch immer noch weiter siehst, als irgendwie mit wir kommen hier mit einem Gerichtsbeschluss und dann musst du uns die Daten für den Account geben. In der Kombination, sie haben sowieso einen Großteil der Daten, also schon abgefangen, ne, schon fertig abgefangen und brauchen dann nur noch ab und zu halt dann irgendwie gespeicherte Daten von den Servern von Google oder von Facebook oder was weiß ich so.
Ja, aber dann können sie sich auch live reinhängen. Das ist ja jetzt so, das kam ja am 29. Juni, dass sie dann auch durchaus so, wenn sich jemand bei Google Talk anmeldet oder wenn sich jemand bei Facebook einloggt oder sowas, dass sie dann pling, eine Push-Notification kriegen, dass sich da jemand eingeloggt hat.
Ja, das habe ich jetzt noch nicht mitgekriegt, aber.
Das kam jetzt hier bei, ich weiß nicht, Washington Post oder sowas, kam das jetzt noch dazu. Die veröffentlichen ja auch immer hin und wieder mal neue Slides und da stand das halt drin.
Man kommt schon nicht mehr hinterher, ne? Aber Tempora nochmal, das ist nochmal eine ganz spezielle Sache, weil das von dem britischen Geheimdienst G-Dingsbums hast du nicht
gesehen. Genau, diese vier Buchstaben mit HQ hinten.
Genau, Headquarter. Irgendwas mit Headquarter. Auf jeden Fall, die sitzen, also ein riesengroßer Teil aller Kommunikation zwischen transatlantischer Kommunikation geht über England. Und dementsprechend ist es halt für den britischen Geheimdienst sehr, sehr leicht, sich genau an alle wichtigen Cables dort zu setzen und die gesamte Kommunikation zwischen Europa und wahrscheinlich zwischen Eurasien und den USA.
Zwischen Europa und der Welt.
Ja, Eurasien eigentlich. Also weil
nach Afrika haben wir noch die dicksten
Leitungen. Wahrscheinlich geht der gesamte asiatische Dings auch über diese
Kabel. Kann sein, weiß ich nicht, ja. Also ja.
Das nach Amerika.
Also es geht auf jeden Fall.
Auf jeden Fall geht halt fast, also wahrscheinlich irgendwie ein Drittel der gesamte Internetkommunikation geht wahrscheinlich über England.
Ich würde sagen mehr, weil ich meine, wenn wir miteinander chatten,
ja, geht auch alles
nach Amerika. Dann geht das ja erstmal einmal nach Amerika und kommt ja wieder zurück. Also
wobei, ich weiß nicht, hat nicht Google auch mittlerweile Server hier stehen?
Ja, in Irland. Ich frage mich, über welches Land das eventuell geroutet werden könnte.
Ja, na egal. Also auf jeden Fall, genau. Und da kam dann halt, und da fand ich, und im Zuge dieser Tempora-Geschichte, das kann man erstmal krass finden, okay, jetzt wird erstmal der englische Geheimdienst macht in Kooperation, das muss man dazu sagen, in Kooperation mit dem NSA, schnorchelt es halt dann die gesamte Kommunikation zwischen auf diesen Leitungen ab. Und wir haben gar nichts zu den Shownotes gesagt, ne? Aber wenn die.
Helft uns Shownotes schreiben. Bitte.
Genau.
pat.shownote.es/docs/wir-müssen-reden-66.
Also da regen sich jetzt alle drüber aus, aber was ich eigentlich so richtig krass den Skandal finde, ist eigentlich tatsächlich die Zusammenarbeit an sich. Ja, also es gibt ja diese Five Eyes Abkommen zwischen USA, England.
Five Eyes,
ja. Zwischen England, USA, Kanada, Australien und Neuseeland.
Sind das Einäugige alles?
Ja, genau. Das sind alles Einäugige. Und zusammen sind sie Five Eyes.
Okay.
Und das ist einfach so eine enge Zusammenarbeit der Geheimdienste.
Die Englisch sprechenden.
Die sich, ja, also so angloamerikanische. Und die halt extrem krass Daten austauschen. Das ist natürlich so, dass die rechtliche Lage in jedem dieser Länder und eigentlich in jeder Demokratie so ist, dass du einen Geheimdienst hast, aber es illegal ist, was der Geheimdienst macht, wenn er es mit seinen eigenen Bürgern machen würde.
Ja? Genau.
Also das heißt, das, was die NSA macht, darf die NSA machen, weil sie es nicht mit US-Bürgern macht. Das ist ja übrigens auch einer der Haupt-Dreh- und Angelpunkte der Diskussion in den USA, was der NSA halt mit den eigenen Bürgern macht, mit den Amerikanern, weil eigentlich ist denen ja auch scheißegal, ob die jetzt unsere Privatsphäre ficken oder nicht. Und der Witz
das
ist
halt, erwarten sie von ihrem
aber der Witz an diesem Five Eyes Sache ist, dass natürlich das eine total Aushebelung dieser Gesetzeslage ist, weil natürlich dann einfach gesagt wird, okay, England, du überwachst halt die Amis,
genau.
Wir überwachen die Engländer und wir tauschen dann halt einfach unsere Ergebnisse aus.
Genau.
Und zack,
macht ja auch Deutschland mit in dem Spielchen.
Genau. Und das ist der Punkt. Und das ist genau der Punkt. Und wenn man jetzt eine Antwort darauf haben möchte, warum die deutsche Politik so verhalten sich so verhalten gegenüber diesen ganzen Enthüllungen macht, dann, weil sie vielleicht nicht im Detail wusste, was da passiert. Das glaube ich gar nicht, ja. Es reicht schon, dass dieses stille Übereinkommen existierte. Ihr gebt uns Infos und wir fragen nicht danach, woher ihr die habt.
So in etwa.
Und das ist ja das, was auch Obama und was die Administration dort immer wieder sagt, ist halt so, was haben denn die Deutschen? Wir kooperieren doch ganz eng mit den Geheimdiensten zusammen, so, ja. Und das ist auch, dass der Friedrich sagt, so, ja, wir kriegen ganz wertvolle Daten von den Amerikanern.
Genau, die dürften wir gar nicht einsammeln hier.
Genau, das ist doch ganz
toll. Irgendjemand muss es ja machen.
Aber dann muss man sich eigentlich mal so richtig, dann muss man sich das vor Augen führen, was da eigentlich passiert, ja. Da verschwören.
Oh,
sorry. Da verschwören sich die Regierungen der verschiedenen Staaten, der verschiedenen Demokraten gegen ihre Völker zur gemeinsamen Ausspionage ihrer Völker. Das ist echt krass, das ist eine offene Verschwörung.
Das ist Völkerverständigung.
Also was der Snowden rausgefunden hat, ist eine internationale Verschwörung der Regierung gegen ihre Völker. Mehr, nicht mehr und nicht weniger. Und deswegen... Stottern.
Ja, darum sind sie ja auch erst alle in Rage geraten, als dann rauskam, dass er auch EU, dass auch EU-Gebäude abgehört werden und das offensichtlich
das auch. Das ist, glaube ich, auch alles gespielt, ehrlich gesagt. Das wussten die auch alles. Also, beziehungsweise war denen irgendwie klar.
Naja, ich glaube, also ich meine, dass denen irgendwie Sachen klar sind, ist das eine. Aber dass das, in welchem Rahmen das dann passiert und in welchem Umfang, ist, glaube ich, dann doch immer wieder, also ich glaube, sie könnten es wissen, aber ich glaube, man verdrängt das auch gerne.
Ja.
Weil, eben Rabbit Hole. Ich meine, wenn wir uns hier schon so Gedanken machen um unsere E-Mail und wem können wir vertrauen und wem nicht und sowas, wie soll das erst Merkel gehen? Also ich meine, ist doch, die hat doch eigentlich keine andere Chance, als zu verdrängen, dass sie von jedem, der nicht bei drei auf den Bäumen ist, abgehört wird. Also das ist doch.
Sie wird das sehr genau wissen. Also ich glaube nicht, dass die das unbewusst lässt.
Also sie wird das, ich glaube, über den Umfang, also sie wird wissen, dass sie abgehört wird, aber ich glaube, über den Umfang sind sie sich auch nicht bewusst gewesen.
Also ich fand das einen interessanten Artikel, den hatte ich letztens, ich muss ihn nur mal verlinken. Ich schmeiße mal in den Chat, glaube ich. Ach, ich habe noch gar nicht in den Chat eingeloggt, fällt mir dabei ein.
Schlimm. Ist auch gar nicht so viel los.
Also der war da sehr schön unaufgeregt, ich glaube, es war auch ein amerikanischer Artikel. Der hat einfach gesagt, so Schulterzuck, Nations spy on each other. That's the way it works.
Wer hat das gesagt?
Irgendwie so, das war halt so ein Artikel, ich weiß nicht mehr. Im Endeffekt ist es ja auch einfach so.
Naja, also es ist die Masse, in der es passiert, ist schon beeindruckend. Also das ist halt der Grund, warum ich sage, die kriegen zu viel Geld, weil
States spy on each other.
Wer hat das gesagt?
Ich wollte mal erstmal, ich mach das hier gleich in den Chat hier rein. Dum dum dum. Oh, es ist langsam.
Nee, wir sind nur Partner dritter Klasse M-Stämmle. Wir sind gar nicht Partner zweiter Klasse.
Was? Wo?
Na, wir sind doch aus den Dokumenten hervorgehoben, wer wie guter Partner ist.
Und, ja, klar. Nee, also die Five Eyes sind halt untereinander.
Genau, Partner das waren erste Klasse, dann genau. Kam die zweite Klasse, ich weiß nicht mehr, wer genau das war. Das
sind wahrscheinlich irgendwelche despotischen Regime.
Und Deutschland war nur dritte Klasse.
Die halt alles machen, was die USA ihnen sagen.
Und naja, ich wäre jetzt davon ausgegangen, dass Deutschland bei den Arschkriechern doch relativ weit vorne ist. Also bin ich jetzt auch ein bisschen enttäuscht.
so viel, also ich meine, wir geben denen unsere Flugdaten, den Amerikanern und so, und dass wir da nur Partner dritter Klasse sind, finde ich schon echt eine Unverschämtheit.
Ja, aber ich glaube, du kannst halt, also wenn du halt irgendwie sowas Ähnliches wie ein Bundesverfassungsgericht in deinem Land unterhältst,
ich glaub, Frankreich
kannst
ist zweite
du,
Klasse.
Kannst du nicht zweite Klasse werden.
Ich glaube, Frankreich ist zweite Klasse.
Echt?
Ja. Selbst, ich, die, selbst die scheiß Franzosen.
Da bin ich jetzt aber echt
nicht beleidigt. Sollten wir langsam wieder einen zweiten Weltkrieg anfangen, oder?
Ja, ich finde auch. Also, so geht das nicht weiter. Komm, wir greifen jetzt Washington an. Naja, aber das ist halt irgendwie, also das ist halt der eigentliche, das ist der eigentliche, das ist doch der eigentliche Skandal ist das doch eigentlich.
Naja, aber ja eben, dass dieses, dass es, ich meine, dass Geheimdienste da irgendwie existieren und auch so ein bisschen Daten an Land ziehen, das ist ja okay, das bist, also das war schon immer so wahrscheinlich. Ich meine, das ist auch im Interesse der, also es ist einfach zu verlockend, um es nicht zu tun, sagen wir es so. Im Endeffekt, wenn man damit verhindern kann, dass man überfallen wird oder dass Krieg geführt wird, dann ist vielleicht auch der moralische Faktor nicht mehr ganz so entscheidend. Es ist aber einfach so einfach und billig geworden, die Leute zu überwachen und die Geheimdienste kriegen trotzdem immer noch mindestens genauso viel Geld wie damals, sondern wahrscheinlich noch eher mehr als früher. Und das meinte ich vorhin mit, die kriegen einfach zu viel Geld. Wenn die weniger Geld hätten, dann könnten die sich das gar nicht leisten, den gesamten Internet-Traffic abzuhören. Dann müssten die schon ein bisschen drauf achten, dass die wirklich interessante Ziele abhören. Und ich will ja nicht mal bestreiten, dass es da durchaus legitime Ziele gibt für so Geheimdienste oder also wie legitim auch man das
definiert. Ja, aber ich bin mir auch ziemlich sicher, ne, dass halt tatsächlich das, was die Geheimdienste machen, nicht vergleichbar ist mit einer Abhörmaßnahme, wie wir sie traditionell kennen. Das ist nicht das, was sie machen. Sie gucken sich nicht alles an, was wir hier reden und gucken, ob wir jetzt einen Anschlag planen oder so. Nee,
dafür, so viel Geld haben sie dann auch wieder nicht.
Ja, beziehungsweise das ist auch nicht leistbar, also nicht mal mit der existierenden Computertechnik. Was sie halt machen, ist halt tatsächlich Big Data. Sie machen halt irgendwie, sie gucken halt, was ist Normalverhalten, was ist abnormes Verhalten, wo sind Auffälligkeiten. Sie machen Netzwerkanalysen zwischen Leuten, wer kommuniziert mit wem, welche Netzwerke existieren unter irgendwelchen Gruppen, wo sind Radikalisierungstendenzen und machen dort ihre Marker und schauen, wo reisen die, mit wem kommunizieren die und so weiter und so fort. Das sind so Sachen, glaube ich, auf dieser Ebene passiert die Sache. Und was wir halt kennen, traditionell, diese Keyword-Searches, das ist halt vielleicht immer noch, es wird vielleicht immer noch nebenher auch gemacht, aber ich glaube, das ist schon lange nicht mehr das State of the Art. Also so nach Bombe suchen.
Ich glaube, die machen in dem Zusammenhang einfach alles.
Ja klar, natürlich machen sie alles.
Also ich glaube, sie werden sowohl eine inhaltliche Analyse machen, als auch eben diese Daten, die du gerade beschrieben hast.
Ja, aber auch nicht mehr auf dieser plumpen Ebene. Das macht vielleicht noch der BND, ja, der wahrscheinlich seine IT immer noch EDV nennt oder so, ja. Kann ich mir gut vorstellen.
Ich weiß nicht, ob es schlau ist, da zu glauben, dass der BND schlechter
ist. Also alles, was man über den BND weiß, macht es schlau, das Allerschlechteste vom BND zu denken.
Naja, also ich glaube, an Inkompetenz ist die NSA, also wahrscheinlich auf so der Erfolgsebene, ist vermute ich mal die NSA jetzt, also ich glaube, so ein NSA-Agent nimmt nicht wahnsinnig viel von so einem BND, also vielleicht.
Die NSA war schon immer, also sieh mal, ne, der BND ist viel eher mit dem CIA vergleichbar. Der CIA macht halt ganz klassische Aufklärung. Die machen tatsächlich so eine richtige, ganz klassische Recherchearbeit. Sie sammeln Informationen und so weiter und so fort. Der NSA war schon immer eine große IT-Abteilung.
Okay, ja? das
waren schon immer, die haben schon seit 30, 40 Jahren rekrutieren die an den Elite-Unis die Doktoranden und so weiter und so fort der Mathematik. Die holen sich die Mathe-Genies. Und zwar jedes Jahr die großen, die richtigen Mathe-Genies. Das sind nicht irgendwelche Hoshis da. Das ist halt nicht so, das sind keine Schlapphüte. Das sind ja auch keine Agents in Form von, die gehen jetzt hier, haben die wahrscheinlich auch. Die haben wahrscheinlich auch so Agents, die irgendwie draußen herumlaufen und irgendwelche Wanzen installieren. Das gibt es
sicherlich auch. Man muss ja bei der EU die ganzen Wanzen installiert haben.
Sicherlich machen die das auch. Aber im Großen und Ganzen sind das wirklich Datenanalysten, Mathematiker, Codebrecher und Informatiker, die dort arbeiten.
Damit kenne ich mich bei beiden Geheimdiensten oder bei allen Geheimdiensten viel zu wenig aus, um da eine valide Einschätzung zu treffen, aber egal.
Naja.
Aber wir sind, aber ich, du bist ja, du hast ja auch, Johnny hat ja so einen Artikel geschrieben, den hast du ja auch gelesen, den
auch kommentiert sogar.
Wo Johnny ja irgendwie so meinte, das Internet ist kaputt.
Ja, also ich, ja. Ich fand ja, also ich kann es ja irgendwie noch ein bisschen nachvollziehen. Aber also ja genau, also Johnnys Mantra war ja zu sagen, ja, jetzt wo wir das alles wissen mit der ganzen NSA und dem Abhören und dass alle dazuhören und so weiter und so fort, vergeht einem ja die Lust am Internet und ist jetzt das Internet einfach nicht einfach kaputt, also auch in Form von kaputt von all die idealistischen und emanzipatorischen Ideen, die man auch mit dem Internet verbunden hat, ne? Und hat da so ein bisschen rummorosoft, ja, kann man so sagen. Und ich sage, nee, einfach nein. Also ich bin mir sicher, dass man auch mit dem Internet nach wie vor sehr freizügig und sehr und auch sehr emanzipativ umgehen kann. Ich glaube, man darf sich davon nicht einschüchtern lassen. Also ich, man muss ja dazu sagen, diese Post-Privacy-Geschichte, die Post-Privacy-Idee war ja auch schon immer eine stoische Übung, ja? Hm. Eine stoische Übung in Form von, ich gehe grundsätzlich von dem Schlimmsten aus. Ich gehe davon aus, dass die Kommunikation, egal wie ich sie privat labele oder denke, dass sie privat ist, dass, also ich akzeptiere den Kontrollverlust, ja? Ich akzeptiere, dass die Daten digital sind, dass die Daten von jedem gelesen werden kann, dass ich niemandem vertrauen kann in Form von, dass die Daten, dass ich diese Daten nicht kontrollieren kann. Ja? Ich akzeptiere den Kontrollverlust als stoische Übung. Aber lass mich zuerst mal zu Ende reden. Und wenn man das sich einmal vergewertigt hat, und ich denke mal zum Beispiel Merkel muss das ja auch irgendwie für sich irgendwie so klar gemacht haben, dann ist man zwar immer noch erstaunt und interessiert, schaut man auf diesen Prism, auf diese Snowden-Enthüllung, aber dann doch auch mit einem Schulterzucken so und sagt halt so, ja, war ja klar irgendwie und muss auch gar nicht drüber nachdenken, ob man jetzt irgendwie die letzten Jahre irgendwelche Dinge geschrieben hat, die man für so geheim gehalten hat, dass sie problematisch sein würden, weil man sich von Anfang an dessen bewusst war.
Also ich halt, also ich, meine Konsequenz aus dem, also ich habe wirklich lange drüber nachgedacht, was ich jetzt, also sozusagen, was das eigentlich mein, also ich habe jetzt nicht nachgedacht, was könnte ich Johnny darauf antworten. Ich habe dann irgendwie in den Kommentaren auch noch einen Satz dazu geschrieben irgendwann mal. Aber es war mehr so ein, mich hat dieser Gedanke auch umgetrieben. Ich bin da ähnlich ein bisschen verzweifelt, enttäuscht, nachdenklich,
desillusioniert?
Desillusioniert, ich glaube, das trifft es ganz gut, ja. Wie Johnny, so ein bisschen so dieses irgendwie doch. Und das Positivste, was ich für mich draus drehen konnte, ist, nee, das Internet ist nicht jetzt erst kaputt, sondern es war die ganze Zeit kaputt. Und
Sachen Privacy war es die ganze Zeit kaputt.
Es war die ganze Zeit kaputt. Der einzige Unterschied ist, wir wissen jetzt, dass es die ganze Zeit kaputt war. Das heißt, wir sind jetzt überhaupt das erste Mal in der Lage, es zu reparieren. Also wenn eine Chance besteht, es zu reparieren, dann jetzt. Vorher konnten wir es nicht reparieren, weil wir nicht mal wussten, dass es kaputt war. Und insofern ist die Situation jetzt besser als vor Snowden sozusagen. Und das ist doch vielleicht so ein bisschen so ein Hauch von Optimismus. Bei Privacy bin ich...
Aber das musst du jetzt bitte nochmal erläutern. Also inwiefern siehst du uns jetzt in die Lage, irgendwie das Internet zu reparieren in der Hinsicht?
Man kann immerhin, man hat jetzt, es gibt jetzt keinen Weg. Wir wissen, dass wir ein Problem haben. Und der erste Schritt zur Lösung eines Problems ist einzusehen, dass man ein Problem hat. Und wir wissen jetzt, dass wir ein Problem haben, was wir im Idealfall lösen sollten. Und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass in zwei Wochen, oh, guck mal, Fußball-WM, und es achtet wieder keine Sau drauf oder was auch immer für ein neues, spannendes, total wichtiges Ereignis, was wieder alle Säue auf die Straße treibt. Aber es besteht doch der Hauch einer Chance, dass das sich irgendwie im Kopf der Menschen verankert und dass man da ein bisschen aktiver wird. Also sei es, dass du anfängst, Mails zumindest verschlüsselt zu empfangen, sei es, dass ein paar mehr Leute so Dienste wie Threema nutzen, sei es, dass man sich vielleicht mal überlegt, muss denn wirklich meine Mail unbedingt bei Google liegen, weil wir wissen jetzt einfach, dass sie bei der NSA durchgeht. Und sei es, dass man mal so eine Aussagen wie, ich habe doch nichts zu verbergen, dekonstruiert. Und das ist eine Chance. Das ist, also wir haben die Chance, es besser
zu machen. Also du würdest dann halt auch durchaus sagen, okay, wir kriegen das Problem mit Verschlüsselung in den Griff.
Also ich weiß nicht, ich glaube, man kriegt es nicht mit Verschlüsselung in Begriff und ich glaube, das ist übrigens auch das, was Sascha meinte. Man kriegt es damit mit, indem man die Geheimdienste an die Leine nimmt. Und ich finde.
Das ist ganz kurz, um das mal einzuhaken. Das ist nämlich das, was ich sagen würde. Ich würde sagen, nein, nicht das Internet ist kaputt. Unsere demokratischen Gesellschaften sind kaputt.
Ja, na klar.
Und das liegt daran, dass wir einen undemokratischen Fleck, also jede demokratische Gesellschaft hat diesen undemokratischen Fleck
Geheimdienst. Und der ist immer größer geworden.
Geheimdienst. Und dieser Geheimdienst, der ist das Problem. Ja. Und nicht das Internet.
Nee, da stimme ich dir total zu. Und ich sehe es auch ein bisschen, also ich meine so, im Augenblick wirken diese Geheimdienste wie unüberwindbar quasi. Aber es gab, ich meine, wie oft in der Geschichte der Menschheit wirkten schon Dinge, also ich meine, vor der Französischen Revolution mit ihren absoluten Herrschern, wie oft wurden irgendwelche Armeen überrannt von der eigenen Bevölkerung, wie oft, also ich meine, diese ganze Entwicklung in Richtung Demokratie, die wir jetzt haben und diese Demokratie, die wir jetzt haben, die wurde ja auch erkämpft und das waren oft meistens Gegner, die mindestens so groß waren wie jetzt eventuell die Geheimdienste und die dahinter steckenden Staaten, die das Ganze schützen oder die Strukturen, die das dahinter schützen. Ich glaube, die kann man einfach überwinden. Und erzähl hier mal irgendwie in Ägypten, die jetzt sind sie jetzt wieder nach hinten geworfen worden. Aber ich sage mal so, ich hab schon mal in einem Staat gelebt mit einer Staatsmacht und einer Riesenarmee, die als unüberwindbar aussah und die Atomwaffen hatte und nicht davor zurückschreckte, ihre eigene Bevölkerung niederzuschießen im Zweifelsfall. Ist trotzdem Geschichte. Also das
Gewalt
ist machbar.
Gewalt
allein schafft es nicht. Und das ist wenn man es teuer genug macht, ist es auch schon ein Weg. Das glaube ich zum einen. Zum zweiten glaube ich, also diese.
Aber ganz kurz, und das ist auch nochmal eine Frage. Also ja. Glaubst du wirklich daran, dass genügend Empörung da ist? Ich habe jetzt gerade letztens die Auswertung der Popkultur-Junkie, ne? Jens Schröder, der macht jetzt immer für Hyperland, macht er irgendwie, guckt er halt die Themen bei Facebook, Twitter, Google und anderen Diensten irgendwie, guckt er halt bei denen in die Daten und schaut halt, was sind so die Themen, über die geredet werden.
Ja.
Ne? Und er hat das jetzt für die letzte Woche, jetzt kam das raus, ja, was er da alles analysiert hat. Und hat da irgendwie die Top 10 Rankings und so weiter von allen Diensten mal gemacht. Meinst du, Prism und Snowden war auch nur in einem der Top 10 Rankings vertreten?
Waren wenigstens verwandte Themen drin? Oder?
Da ging es um alles Mögliche, ums Wetter, es ging um Falschparker, Quatsch, alles Mögliche.
Naja.
Und aber nicht mal in die Top Ten, was die Leute in den sozialen Medien interessiert hat, kam Prism, Tempora, Snowden oder irgendwie drin vor.
Naja.
Es ist wirklich, ich glaube, wir sind da auch extrem in der Filterbubble.
Ja, sind wir auch. Aber das ist
Licht an.
Aber das ist auch okay, dass wir in der Filterbubble sind, weil da musst du aber kurz das Fenster oben mal ranmachen, weil ansonsten kommen ja so viele Mücken rein, bitte.
Okay.
Ich glaube, das ist auch ein Stück weit, also es ist, du brauchst auch nicht, also auch da, um jetzt beim Bild der Französischen Revolution zu bleiben oder anderer Revolution, also nehmen wir auch an der DDR-Revolution. Wie viele Leute waren tatsächlich, selbst als die DDR gestürzt wurde und selbst als so ein Staat, der es so ans Ende gebracht hat, wie viele Leute waren da auf der Straße? War da eine Mehrheit der Leute auf der Straße? Nein, das waren irgendwelche 400.000 Leute oder sowas. Es war eigentlich, muss man sagen, und ich glaube, die meisten der Leute haben gesagt, ja, im Westen reisen wir schon schön, aber im Wesentlichen, also hier mehr Meinungsfreiheit, also so wichtig ist mir das jetzt auch nicht. Ich glaube, das ist, wie ist denn eigentlich das Wetter draußen? Das ist ja nicht so, dass das alles bestimmende Thema ist und die ganze Zeit redest du über nichts anderes, sondern es ist, ich glaube, das gibt einfach, es ist meine Befürchtung ein Stück weit, es gibt einen Großteil der Bevölkerung, der gar nicht die Zeit oder Lust oder Intelligenz oder was auch immer hat, sich damit zu beschäftigen, mit diesem ganzen Thema. Und du hast relativ kleine Gruppen, Und wenn die es sich aber schaffen, vernünftig zu mobilisieren, dann kippt das Ganze. Mhm. Ich glaube, du brauchst gar nicht die 50% der Bevölkerung hinter dir. Ja, weil die kriegst du nie, dann hättest du noch nie was sich was geändert. Dann
hättest du immer noch einen Kaiser. Ist jetzt so eine leichte Themensprung, leichte Überleitung, aber es ist eigentlich genau das, worauf du gerade insistierst. Ich habe gerade einen Blogartikel darüber veröffentlicht, über Türkei.
Ja.
Und wie es mir unglaublich schwer fällt, diesmal bei diesen türkischen Protesten am Taksim-Platz so wirklich total mitzufiebern. Also es ist halt, ich habe halt natürlich, wahrscheinlich wie die meisten, totales Déjà-vu, was den Tahrirplatz in Kairo angeht. Und das sind halt wieder so jugendliche, junge Menschen, liberal, westlich, freiheitlich angestellt, die für ihre Freiheit kämpfen, für Menschenrechte, für Demokratie und so weiter und so fort. Und das alles haben wir schon mal gesehen und das wir haben mit den Leuten mitgefiebert am Tahrirplatz, wir haben und als sie es geschafft haben, Mubarak zu stürzen, da waren wir auch alle total Feuer und Flamme und dachten so, ja, geil. Und wir dachten auch übrigens, und das ist ja auch richtig, wir dachten ja auch, ey, ja, fuck, geil, Internet und so, ne? Weil das ja auch definitiv ein Faktor war.
Ja.
Und aber im Endeffekt, nochmal zurück zu in die Türkei, wogegen die dort kämpfen, Erdogan ist ein völlig, und zwar zweifelsfrei, also es gibt jedenfalls keine Zweifel, die mir bekannt wären, zweifelsfrei demokratisch legitimierter.
Ich glaube, das können wir sagen, ist zweifelsfrei, ja.
Zweifelsfrei demokratisch legitimierter Staatsführer.
Die CSU stand nicht mal zu ihren besten Zeiten so gut
da. Und das ist der erste große Unterschied zwischen Tahrir und Taksim. Weil Mubarak war halt definitiv ein Diktator, der keine freien Wahlen wirklich zugelassen hat. Und das heißt mit anderen Worten, da konnte man wirklich auch, ja, jetzt hat sich das Volk gegen seinen Unterdrücker erhoben. Ne? Das konnte man jetzt halt nicht sagen, sondern im Endeffekt war es halt nicht die Jugendlichen auf dem Taksim-Platz gegen Erdogan, sondern es waren die Jugendlichen auf dem Taksim-Platz gegen die Mehrheitsgesellschaft. Gegen die konservative Mehrheitsgesellschaft. Ja. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass jetzt es an der Mehrheit von Erdogan nicht wirklich groß gerüttelt hat, diese ganze Aktion.
Das glaube ich auch.
Und das heißt, und das macht das Ganze so aussichtslos und für mich so tragisch.
Naja.
Und ganz kurz, und dann ist wieder zurück nach Ägypten, weil nachdem Mubarak gestürzt wurde, was ist da passiert? Die ebenfalls konservative Mehrheitsgesellschaft in Ägypten hat denn den einen Despoten durch einen anderen ersetzt.
Ja.
Und mehr ist nicht passiert.
Naja, was soll da auch großartig erstmal passieren?
Was heißt erstmal? Also der Punkt ist der, dass du schaffst, eine kleine Elite zu mobilisieren, um so richtig Rabatz zu machen und den Herrscher zu stürzen oder so. Ne? Das heißt noch lange nicht, dass du den autoritären Charakter deiner Bevölkerung überwindest. Und das Gleiche haben wir auch in Deutschland.
Ja.
Wir haben hier auch eine konservative Mehrheitsgesellschaft.
Ja.
Wir haben, glaube ich, das ist ein strukturelles Problem, das jedes Land hat, dass es eine konservative Mehrheitsgesellschaft gibt.
Ich glaube, das kommt immer davon ab, auf welcher Seite man steht sozusagen. Also wenn man progressiv genug eingestellt ist, klar, dann sieht immer jeder aus wie ein Konservativer.
So. Für mich sieht praktisch jeder aus.
Ja, ja, genau. Das hängt sicherlich immer davon ab. Ich glaube aber, dass doch, also ich so konservativ wie diese Gesellschaft ist, in der wir leben, diese Bundesrepublik, hat sie es doch geschafft, sich massiv zu verändern. Und also das finde ich, das sieht man jetzt gerade zum Beispiel so bei so Sachen wie
68 ist so ein Beispiel, ne?
68. Ich meine, war das die Mehrheit, die damals auf die Straße gegangen ist?
Absolut nicht.
Trotzdem ist das heute wahrscheinlich vielleicht nicht Konsens, aber doch weitgehend akzeptiert, dass das, wofür die 68 auf die Straße gegangen sind, durchaus ehrenwerte Ziele waren. Mhm. Ich habe das gedacht so in Bezug jetzt auf, weil jetzt hier gerade in Amerika ja dieses Supreme Court Urteil gefallen ist mit der schwulen Ehe und Lesben-Ehe. Mhm. Also das ist in Deutschland, ist das mittlerweile, wie lange gibt's die hier? Fast 10 Jahre? Das wäre, ich glaube, Anfang der 80er wäre das noch komplett undenkbar gewesen. Also die Gesellschaft ist erstaunlicherweise, also das ist wie so ein Gebirge, was sich irgendwann herausbildet. Ja. Und wenn man 10 Millionen Jahre später hinguckt, ist es plötzlich da. Und
Gut, und jetzt kommt die fiese Frage.
Ja.
Aber bedeutet das nicht, dass es A, eine Elite gibt?
Ja.
Und B, auch eine Elite geben muss, die die Gesellschaft progressiv nach vorne treibt?
Ja, natürlich.
Also, ist das nicht total undemokratisch?
Nee, überhaupt nicht. Kennst du dieses Video, ich glaube How to Lead oder sowas heißt das? Das ist so ein YouTube-Video, und man sieht so einen Typen, der auf irgendeinem Festival wahrscheinlich total unter Drogen irgendwie rumsteht und vor sich hin tanzt auf so einem.
Ach ja, das ist geil, ja.
Und
das ist schön, ja.
Und dann fängt er an zu tanzen und tanzt da rum und dann
kommt ein Zweiter
und tanzt mit ihm mit und die tanzen voll zusammen und so. Und
sie spacken halt richtig ab.
Und sie spacken richtig ab. Halt
so,
Und es ist ein total, und es wird die ganze Zeit erklärt, was da sozusagen abführt. Jetzt kommt der Zweite und das Zweite ist mindestens genauso wichtig wie der Erste und so. Also guckt euch, falls ihr das Video nicht kennt, guckt euch unbedingt an. Und irgendwann ist dann plötzlich ein ganzer Haufen an Menschen, die da sind.
Ja, es sind dann plötzlich Tausende von Leuten, die total abspacken.
Genau
so abspacken.
Und da ist es doch. Dass es die Elite gibt, ist ja absolut legitim. Also ich meine, dass irgendjemand vorne steht und sagt, guck mal, so machen wir es.
Avantgarde kann man auch mal
sagen. Avantgarde, ja. Ist doch absolut legitim. Solange ihm dabei niemand zuhört, ist er halt ein Vollidiot und sobald ihn die Leute hinterherrennen, ist er ein begnadeter Führer oder wie auch immer man das nennen will. Und ich finde das absolut legitim. Und wenn die meisten Leute an einem bestimmten Thema einfach kein Interesse haben, sondern sagen, ist mir doch wurscht, und wenn dann so ein paar Leute sagen, mir aber nicht, und darum machen wir jetzt einfach mal, ist doch legitim.
Natürlich. Aber man muss halt dazu sagen, dass, wenn du das jetzt mal soziostrukturell mal anschaust, es sind, also beispielsweise Taksim oder Tahrir, sind halt eher die bürgerlichen Schichten, deren Kinder, die aus den Universitäten kommen, also eher gut, eher bürgerlich aufgewachsen, eher gebildet. Eher auch sozusagen für die Leute mit den eher höheren Zukunftschancen. Es ist also auch soziografisch ist es eine Elite. Immer.
Die
Progressivität ist. Und,
naja.
ist das nicht irgendwie auch schon ein bisschen, also es ist schon ein bisschen auch ein bisschen widerlich, oder?
Naja, aber wenn du dann doch genügend Leute auf die Straße kriegen willst, und das muss in der Türkei auch passieren, dann musst du halt auch irgendwie schaffen, dass der Rest auch deiner Meinung ist. Und das musst du erstmal hinkriegen. Und darum komm ich jetzt mal zum anderen Thema, das ich hinterlegt habe, und zwar zu der Ultraszene in Deutschland.
Nein. Ich wollte noch bei dem Thema bleiben. Ich habe nicht nochmal einen Spin, weil ich mich auf einer geilen Ausstellung war.
Ach.
Counterculture, ne?
Ja.
Es gibt jetzt diesen, die geht noch bis Sonntag, hier in Berlin, im Haus der Kultur in der Welt, ist die Ausstellung zum Whole Earth Katalog. Mhm. Der Whole Earth Katalog war eine Zeitschrift, so eine Art Zeitung, so ein Fanzine eigentlich, das 1968 in Amerika, in Kalifornien herausgegeben wurde. Von Stuart Brand, so ein Hippie gewesen und halt eins der grundlegendsten Kristallisationspunkte der Hippie-Kultur war. Mhm. Und das war so
sein Motto war Stay hungry, stay foolish.
Ja, genau. Das war das Motto von Steve Jobs. Das stand dann nämlich hinten drauf.
Genau.
Und der Whole Earth Katalog, das muss man sich so vorstellen, ist halt zusammenkopiert mit verschiedenen Schriftsätzen, sehr, sehr durcheinander. Alle möglichen Anleitungen, wie man irgendwie selber Dinge baut, sehr viel DIY, aber auch sehr viel philosophische Texte und sehr viel. Also es wirkt so ein bisschen, das wird immer ganz gerne mit dem, also so Proto-Internet beschrieben, ne? Also so sehr bunt von der Themenwahl, sehr, sehr und sehr, sehr vielgestaltig und vor allem auch sehr anwendungsorientiert für die Lebensgestaltung und hat eben diese ganze Hippie-Generation geprägt, hat aber auch gleichzeitig den Link geschaffen zu der ganzen Technologieszene, also dieser der Computer als ein neues Befreiungsinstrument und als neues emanzipatorisches Medium kommt eigentlich
die Trottel.
Was? Genau, kommt eigentlich ursprünglich tatsächlich aus Stuart Brand. Der hat ja übrigens die Nachfolgezeitschrift Co-Evolution gemacht, wo dann wiederum ein bisschen so der Kevin Kelly halt herauskommt. kommt, irgendwie der, den ich auch ganz groß bewundere. Ich fand das eine unglaublich tolle Ausstellung, wo die auch versucht haben zu zeigen, wie diese Entwicklung passiert ist. Also von der Counterculture hin zu Silicon Valley, vielleicht auch sogar zurück in den militärisch-wirtschaftlichen kapitalistischen Komplex. Also das ist wirklich sehr, sehr, sehr gut zu sehen. Und natürlich wird dieser Counterculture in dieser Ausstellung nicht ganz zu Unrecht auch immer ein Verrat vorgeworfen, ne? Also so ein Verrat ihrer eigenen Werte.
Ja.
Dieses, okay, wir waren jetzt alle hier so Hippies und wollten irgendwie alle gleich sein und die Welt voller Liebe und so weiter und so fort. Und irgendwann kommt dann halt aber nur noch irgendwie so eine Art, und das zeichnet diese Ausstellung auch schön nach, also beispielsweise so aus dieser Idee der Selbstverwirklichung, die von den Hippies ja kam, wurde dann halt irgendwie so dieses neue neoliberale Diktum des halt in seinem Job aufgehen und solchen Geschichten, ne? Oder und der Selbstausbeutung und sowas. Oder dann halt irgendwie aus diesen ganzen utopischen Szenarien wie der Kybernetik wurde dann halt einfach sozusagen so die NSA oder sowas, ja. Also so ein bisschen so diese Schienen oder halt eben so die Multimilliarden-Dollar-Konzerne wie Apple und Google. Und jedenfalls, ich habe letztens war ich auf dem schwul-lesbischen Stadtfest.
Nee, jetzt wollte ich noch was erzählen.
Ja, aber das gehört dazu. Und da habe ich Hans Hütt getroffen. Hans Hütt ist, Hans Hütt kann man auch folgen, ist auch einer der frühen Leute gewesen, damals in der Studentenbewegung 68, die sich auch für Schwulenrechte eingesetzt haben, ne? Und ich habe ihn da getroffen und er erzählte dann halt von diesem schwulen-lesbischen Fest. Das ist halt auch ein sehr buntes Fest, sehr viel halt Konsum und irgendwie Celebration, Gay Pride, aber halt natürlich auch sehr, sehr kommerziell. Und er meinte halt irgendwie, ja, das hier wäre ja die dystopische Variante dessen, wofür er damals gekämpft hat. Das fand ich eine interessante Formulierung. Die dystopische Variante dessen, wofür er gekämpft hat.
Okay.
Ne? Und das ist das, was 68 passiert ist. Also das, was mit irgendwie Joschka Fischer in den Bundestag einzog und was mit etc. Ich glaube, diese Countercultures enden immer als die dystopische Variante dessen, wofür man kämpft. Das heißt, man schafft es tatsächlich, die Gesellschaft zu verändern. Du hast recht, Max. Die Gesellschaft ist veränderbar, aber das, was dann dabei rauskommt, ist immer die dystopische Variante, die vielleicht vorher nicht gedachte dystopische Variante dessen, was man eigentlich erreichen wollte.
Ja, naja, es wird ja auch nicht nur schlechter. Es wird, viele Dinge werden ja auch besser.
Man muss ja auch mal das würde ich mich auch einwenden. Ich würde mich auch sagen. Also ich meine, es gibt aber dafür, ich meine, es mag sein, dass irgendwie in der schwulen Community halt auch extrem viel Kommerzquatsch irgendwie etc. passiert. Aber dennoch gibt es halt eine gesellschaftliche, eine allgemeine gesellschaftliche, nicht fertige, aber durchaus lebbare gesellschaftliche Toleranz für Schwulenrechte, die ist jetzt mittlerweile da. Sie ist nicht völlig perfekt, sicherlich. Und
aber es ist auf jeden Fall besser geworden.
Genau. Und auch 68 hat, es hat eine sexuelle Befreiung gegeben. Es hat auch eine Emanzipation der Frau gegeben. Es hat Verbesserungen von Zuständen in allen möglichen Bereichen gegeben. Und
das Land ist dadurch auch moderner geworden und hat wirklich einen Teil seiner Nazi-Vergangenheit vielleicht wirklich abgeworfen.
Gut, wir haben den Kapitalismus nicht besiegt. Der Kapitalismus nach wie vor. Er ist vielleicht stärker davor. Also das ist ja das, was der Counterculture dann vorgeworfen hat. Sie hat den Kapitalismus erst so richtig stark gemacht. Also im Endeffekt ist der Vorwurf sogar, der ganze Neoliberalismus heutzutage kommt eigentlich hauptsächlich aus der Counterculture.
Naja, das ist natürlich auch ein Stück weit, ist das ja immer Automatismus. Also wenn du sozusagen, wenn irgendwas einen Feind präsentiert kriegt, also das ist ja auch bei, dann entweder du wirst von diesem Feind geschlagen oder du besiegst diesen Feind oder verdaust ihn. Und das ist halt der Kapitalismus, das ist halt seine Eigenschaft. Und das macht ihn so furchtbar, aber das macht ihn auf der anderen Seite auch irgendwie auch so stark und so und auch irgendwie dann doch wieder veränderbar. Das ist ja nicht so, im Osten war immer alles der Feind. Alles, was anders war als das vorgegebene System, war der Feind. Und jetzt der Kapitalismus mit seiner Werbewelt ist ja so, ah, du bist antikommerziell, jetzt mach mal einen geilen Werbespot für antikommerziell. Yeah, ja, und wir genau. sind jetzt alle total antikommerziell. Ja, genau.
Dann sieht man plötzlich eine Autowerbung, wo Lenin, Marx und Che Guevara genau. zusammen irgendwie ein Auto geil finden. Ne? Also das ist halt, das war auch so ein Aha im Moment für mich.
Ja, und ich meine, ich finde das mit Bioprodukten finde ich das so krass. Ja. Also da gab es zuerst eine Gesellschaft, die sozusagen, da waren alle Produkte so, und dann gab es eine Alternativgesellschaft, die hat Bioprodukte hergestellt und die waren kleine verschrumpelte Äpfel, die niemand essen wollte. Und heute leben wir in einer Welt, in der man überall Bioprodukte kaufen kann.
Ja.
Und so, auf der einen Seite ist natürlich das berechtigte Argument dagegen, zu sagen, naja, aber das ist nicht mehr die Idee, die mal dahinter stand.
Ich sag ja immer, Bio ist Antikapitalismus für Besserverdienende.
Stimme ich total mit dir überein. Ich kaufe ja nur im Bioladen und ich bin ja auch so ein totaler Antikapitalist. Das ist ja auch gar kein
besserverdienender Antikapitalist.
Naja, ich glaube, das könnte ruhig, aber meinetwegen auch besserverdienender.
Also verglichen mit mir auf jeden Fall.
Ja, verglichen mit dir ist wiederum jeder besserverdienender. Aber ich hab's. Leadership Lessons from the Dancing Guy. Ja, ich habe das Video gefunden.
Okay.
Ich schmeiß das gleich mal in den Chat. Und das ist ja, es ist, also und auf der einen Seite oder Atomausstieg. Ich meine so das ist so irgendwann wird diese Gesellschaft und wird auch die Energieindustrie den Atomausstieg verdaut haben. Und sie wird dadurch keine bessere Industrie werden. Das werden trotzdem immer noch größtenteils totale Arschlöcher sein, die Natur ausbeuten, oder vielleicht wahrscheinlich sind das auch alles nette Familienväter und Familienmütter, die ganze Zeit sich nur um ihre Kinder kümmern und aber eben tagsüber irgendwas machen. Aber wenigstens stellen sie diese Energie nicht mehr in Atomkraftwerken her. Also ich weiß nicht, ich finde das ja auch immer ein bisschen, also es hat immer seine, also beide, zwei Seiten.
Es hat immer
aber die Ultras.
Dialektik, sagt man das.
Ja. Die Ultras.
Die Ultras, okay, du willst über die Ultras reden. Mhm.
Und zwar die Ultras, das sind ja diese...
Also wir sind ja der bekannte Fußball-Podcast genau. hier.
Wir haben überhaupt nichts mit... Aber das ist vielleicht auch der ausgeblendete Teil, der gerade für dich interessant ist.
Ja.
Weil es ist... Also ich muss dazu sagen, also meine Freundin ist ein bisschen Fußballfan. Also meine Freundin ist weit davon entfernt, irgendwas in Richtung Ultra zu sein. Aber die ist immerhin von ihrem Verein hier in Berlin, von Kaiserslautern, ist sie Fan, ist sie in einem Fanclub, in dem größten
Berliner... Kaiserslautern ist doch nicht in Berlin.
Ja, aber sie ist ein Berliner Fanclub so. Davon.
Ah, okay.
Die Bagage heißen die, glaube ich. Mhm. Und fährt gelegentlich mal mit zu irgendwelchen Fußballfanspielen und so. Und im Wesentlichen die Leute, die da mit sind, ich meine, ich kenne jetzt so ein paar davon so ein bisschen. Es sind relativ normale Leute wie ich und du. Und aber die geben sich teilweise schon Mühe. Also die haben hier mal eine Choreografie gemacht zum Spiel in Berlin. Da war ich auch dabei. Bin ich fast umgefallen. Also Choreografie heißt, dass du so eine riesen Fahne ausrollst. Und das war einmal so über den gesamten Gäste-Fanblock wurde so eine riesen Fahne ausgerollt.
Keiner hat mehr was gesehen.
Keiner hat mehr was gesehen. Super. Darum wurde sie nach 3 Minuten wieder eingerollt.
Mhm.
So, und das war's.
Mhm.
Das ist, das dafür, für diese 3 Minuten haben die sich irgendwie 5 Wochenende und 2000 Euro und weiß der Teufel was und gemalt und weiß der Teufel was. So, also das sind Fans, die lieben ihren Sport.
Mhm.
Und jetzt gibt's ja so diese, die Jüngeren davon, die, oder eben diese, die das wirklich ernst nehmen und die auch mit, das ist ja auch so immer mit den bengalischen Feuern, ist ja immer so dieses, nein, die dürfen keine bengalischen Feuer mit reinnehmen. Da
waren übrigens auch einige von der Fusion, die dann bei den Konzerten so bengalische Fackeln aufgedingst haben.
Genau, und beim Fußball ist das jetzt, nein, das ist ganz furchtbar gefährlich und das darf es nicht geben. Auf der anderen Seite will man aber auch die Fans haben, weil irgendjemand muss ja auch die ganzen Lieder singen und sowas und nicht einfach nur blöde da sitzen.
Und die bescheuerten Eintrittspreise zahlen.
Und die, naja, das ist ja das dagegen. Und, aber man hat so bei dieser ganzen Fankultur, da sind bestimmt auch definitiv, also man hat ja mal so dieses Gefühl, das sind irgendwelche blöden Arschlöcher und alles gefährlich.
Ja.
Aber
hab ich.
Das trifft's halt nicht.
Ja, hab du nur Verständnis für die.
Das sind teilweise Leute, das ist also, da war in der Taz ein Artikel, den habe ich jetzt gleich ein bisschen
schneller parat. Fan kommt von Fanatiker, ne?
Ja, das ist doch gut. Und die haben Also dass Leute, die zum Beispiel, und ich meine, die kennen Privacy, die Problematik kennen die bis auf, weil wenn du in so ein Fußballstadion rein willst, kann es dir halt schon passieren, wenn du verdächtig aussiehst, dass du dich nackt ausziehen musst. Wirklich nackt ausziehen. Mhm. Also nicht irgendwie Nacktscanner, sondern nackt. Du stehst nackt vor 20 Polizisten, die dir deinen Arsch gucken, ob du da irgendwie ein bengalisches Feuer drauf. Oh nein, kein bengalisches
alles
Feuer.
Alles für den Verein.
Naja, eben nicht alles für den Verein. Sondern sondern das ist eben sozusagen die Staatsmacht, die sich da ein bisschen austobt und sozusagen glaubt, Leute unter ihre Knute bringen zu können.
Kein Mitleid.
Und das sind Leute, ja, das ist genau das Problem. Weil das sind nämlich eigentlich Leute, die sehr politisch sind.
Inwiefern?
Weil sie politische Interessen haben. Also das sind Studien, haben das einfach ergeben. Dass Leute,
dass sie sich auch für Politik interessieren.
Nein, dass sie sich stärker als andere Leute für Politik interessieren, dass sie ein starkes soziales Bewusstsein haben, dass sie so für andere Leute auch einstehen und nicht nur für sich selber. Dass sie auch bereit sind, für Dinge auch mal ein bisschen Staub zu fressen. Also ich meine, das stellen sie nun jederzeit wieder unter Beweis. Das sind genau die Leute, die man braucht, um mal vernünftig was zu verändern.
Um eine Diktatur zu errichten beispielsweise.
Ja, oder eine, eine zu stürzen.
Die am lautesten Hitler geschrien haben.
Ach Quatsch.
Doch, würde ich sagen. Das sind Fanatiker.
Das sind aber auch genau das Gegenteil davon. Das sind solche und solche. Aber auf jeden Fall sind es, was Besseres haben wir nicht. Da ist die Jugend. Da sind die Leute, die bereit sind, auf die Straße zu gehen, weil sie jeden Tag, jedes Wochenende auf die Straße gehen, sei es für ihren Verein. Die sind auch für andere Sachen zu begeistern. Die sind nicht nur für irgendwelche, die sind ja keine Idioten.
Ich fürchte ja auch, dass sie für andere Sachen
begeistern. Nein, das ist ja bloß weil man Fußballfan ist, ist man ja kein Idiot. Das ist ja das
nicht?
Nein. Hier Frédéric Vallon.
Ja.
Den ich jetzt definitiv, also den ich für einen der eher feingeistigen Intellektuellen halte, die ich so kenne, ist trotzdem großer Fußballfan. Also er ist auf jeden Fall kein Idiot, das kann man nicht behaupten.
Nee, ich will jetzt auch nicht sagen, dass jeder, der sich für Fußball interessiert, ein Idiot ist. Aber jemand, der so ein Fan ist, dass er ein Ultra ist, ja, also jemand, der sich sozusagen so fanmäßig für einen Verein überidentifiziert, den kann ich nicht ernst nehmen.
Was ist denn überidentifizieren?
Also wenn du deine Identität aus so etwas wie einer Vereinsmitgliedschaft ziehst, dann ist
das überidentifizieren. Ich glaube, das tun die Leute nicht. Ich glaube, das ist einfach die sind da mit ihrem.
Ich glaube, die Ultras definieren sich total über den Verein.
Ich glaube, dann täuschst du dich. Ich glaube nämlich, weil die
sich für Fußball interessieren und totaler Fan sein von einem Verein, finde ich noch zwei unterschiedliche Sachen.
Nee, das ist also klar sind das halt, aber das ist, wenn du die Leute, die ich bisher daraus kenne, also wir haben in letzter Zeit mit denen relativ viel Zeit verbracht.
Ultras.
Nennen sie wie du willst. Also der eine hat jetzt gerade der war hier Sozialarbeiter in Berlin, wollte jetzt wieder zurückgehen in die Pfalz und baut da jetzt mit Vereinsmitteln finanziert so eine halbe Stelle für ein halbes Jahr ein Sozialbetreuungsprojekt für Fans auf. Also das ist so, der
warum denn nicht mal für Bedürftige?
Ne, der hat 30 Jahre, der hat bisher sein gesamtes Leben für Bedürftige. Der ist Streetworker gewesen hier. Der hat in seinem Leben garantiert, der hat pro Woche mehr Leute gerettet als du in deinem ganzen Leben. Der hat hier sich um irgendwelche Drogenjunkies gekümmert. Das war sein Job. Das ist, er will jetzt halt gerne zurück und er wollte was für seinen Fußballverein machen oder mit dem Verein machen, von dem er Fan ist. Und darum hat er sich um dieses Projekt gekümmert. Der ist kein Idiot. Der guckt gerne Fußball. Der verbringt gerne Zeit mit seinen Freunden, die auch Fußball gucken. So, das ist halt der soziale Zusammenhalt und darum macht man halt auch mal was. Und ansonsten ist der extrem sozial engagiert, ist extrem politisch denkend.
Und ich will jetzt auch nicht jeden, der fern von etwas ist, jetzt so präventiv einsperren. So will ich das jetzt, also so weit würde ich es nicht gehen.
So weit würde es jetzt nicht
gehen. So weit würde ich es nicht gehen. Aber,
grober Fehler.
Ja.
Grober
also,
Fehler.
Also, ich weiß nicht, ich bin gegen jegliches Fantum,
in der Türkei waren es die Fußballfans, die Ultras, die nämlich dann wussten, wie man sich mit der Polizei anlegt.
Ja, okay. Also ich bin halt hier gegenüber jeglichem Fantum bin ich extrem skeptisch.
Nennst Begeisterungsfähigkeit.
Ja.
Aber irgendwas musst du mitbringen.
Ich mag keine Begeisterungsfähigkeit.
Du magst keine, ja, aber weißt, wenn du einen Haufen Nicht-Fan begeisterungsfähiger Menschen, die nie auf jemand anders hören, sondern immer ihre eigenen Gedanken machst, dann kriegst du einfach nichts zustande. Da kriegst du einfach nichts gebacken mit. Man muss auch mal, weißt du, so hin und wieder muss man auch mal irgendwo hinfahren und ein bisschen Sand schippen, auch wenn man weiß, dass es total für den Arsch ist. Das ist, ich finde das sehr unterschiedlich.
Ja, du hast ja
und recht. Ich kenne tatsächlich.
Ja, du hast ja auch recht wahrscheinlich, aber trotzdem, ich muss es ja nicht mögen.
Du musst es nicht mögen, aber ich finde, es ist trotzdem ganz interessant. So.
Gut, das haben die Ultras auch. Also nach der Gegenkultur, die Ultras. Es ist ja auch irgendwie eine Gegenkultur.
Ist das eine Gegenkultur?
Ja.
Na klar, ich meine, es ist eine sozial nicht akzeptierte Kultur, die von der Politik massiv bekämpft. Das ist
ziemlich sozial akzeptiert. Also sorry, also mit Fußballfan sein kannst du jede Wahl gewinnen mit.
Genau die gleichen Vorurteile, die du gerade gebracht hast, so ich bin ja nur ein bisschen Fußballfan, aber die sind echt schlimm und die Polizei soll die mal ein bisschen härter rannehmen. Ich glaube, das ist genau das, was mehr konsensfähig ist in diesem Land. Hm. Also ich würde sagen schon, Gegenkultur trifft es da vielleicht gar nicht so schlecht.
Naja, ich bin da skeptisch.
Lies dir mal den Artikel durch, wird hoffentlich in den Shownotes stehen.
Taz-Artikel Ultras in Deutschland, ne? Taz-Artikel?
Genau.
Ja, steht im Chat. Schön. Also, gut. Jetzt haben wir das. Jetzt haben wir Prism. Jetzt haben wir das. Wollen wir nochmal Snowden reden?
Ich wollte nochmal Privacy.
Ah, nochmal Privacy. Haben wir
das schon? Nee, wir haben noch nicht so richtig. Du bist ja immer noch so Post-Privacy drauf.
Ja, also genau. Ich hatte bei Johnny kommentiert, die haben im Endeffekt auch, dass für mich dieses Post-Privacy als stoische Übung, also dieses von Anfang an, mir gar keine Illusion darüber zu machen, dass ich dort Privatsphäre genieße im Netz, überhaupt erst ermöglicht, weiterhin Spaß am Netz zu haben. Und dann habe ich das in einem, ja, man kann das durchaus sagen, leicht zynischen Tweet formuliert in Form von, es mag euch nicht schmecken, aber Post-Privacy ist die einzige Möglichkeit, wie ihr weiterhin Spaß im Netz haben werdet, getwittert, woraufhin Sascha Lobo mich dann auf Facebook in den Kommentaren dann angeranzt hätte, es wäre das Dämlichste, was ich je in meinem Leben geschrieben hätte oder so.
Ich halte das auch für falsch.
Ja, und dann habe ich halt mit ihm diskutiert, aber im Endeffekt, ich glaube, sich der Illusion von Privatsphäre hinzugeben, ist etwas, was, glaube ich, zwangsläufig enttäuscht wird im Internet. Und ich glaube, wenn man das macht...
Ja, wenn es eine Illusion ist, dann wird es enttäuscht. Wenn es keine Illusion ist, dann wird es nicht enttäuscht.
Ja, aber es ist eine Illusion.
Warum?
Weil das Internet konzipiert ist als etwas, das halt... es ist eine riesengroße Kopiermaschine von Daten. Das Internet ist als Kontrollverlustmedium konzipiert.
Ja, aber wie gesagt, waren wir vorhin an dem Punkt, wo ich schon mal gesagt habe, es gab schon mal Zeiten, wo Leuten Armeen niedergeputscht, also wo Armeen niedergerungen haben, wo es irgendwelche Militärdiktaturen in Ländern trotzdem überwunden worden sind. Und da hast du einen Apparat gegen dich, der eine Tötungsmaschine ist, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Und trotzdem haben sie es geschafft, das Problem zu beseitigen. Das geht offensichtlich.
Ja, aber dann müsstest du ein anderes... Das hat ja tatsächlich irgendjemand sogar vorgeschlagen. Eigentlich müsste man jetzt ein neues Internet bauen.
Ja, vielleicht muss man ein neues Internet bauen. Vielleicht muss man aber auch ein Internet bauen, in dem sich auch Staaten an die Regeln halten. Vielleicht müsste man eigentlich einfach aus Staaten gute Net-Citizens machen.
Ja, interessant, ne? Also ich finde ja, wenn wir das wieder zurück bei Geheimdienstebene, wir vorhin schon hatten, das heißt sozusagen, dass der eine Staat den anderen ausforscht und sie dann gegenseitig die Daten tauschen, ist ja eine Aushebelung jeglicher Rechtsordnung, ne? Und das heißt mit anderen Worten, da Rechtsordnung heutzutage nach wie vor immer noch auf Staatsgebiete begrenzt sind. Und es zwar natürlich sowas wie ein internationales Recht gibt, aber das ist eigentlich eher so Pillepalle ist, dass auch nicht so richtig durchgesetzt wird. Hast du halt immer das Problem, dass du schwierig normativ argumentieren kannst, weil das halt alles sozusagen durch die Internationalisierung und Vernetzung der Staaten gehackt werden kann.
Man kann den Einhalt gebeten. Man könnte.
Ja, wenn jeder Staat anfangen würde, seinen Geheimdienst abzuschaffen, dann könnte man dem
Einhalt. Es würde schon allein reichen, wenn man der EU aufdrückt, dass sie gefälligst nicht mehr mit ausländischen Geheimdiensten zusammenarbeitet, um Daten über Europäer rauszukriegen. Dann wären wir schon mal auf der sicheren Seite.
Also, dass sie auch keine Informationen vom NSA annehmen genau. würden. Annehmen aber wenn dann können. Tatsächlich von NSA dann kommt, irgendwie von wegen, ja, hier gibt es da übrigens den Mohammed Atta bei euch in Hamburg, Harburg.
Dann sagen wir, der fliegt doch sowieso nur ins World Trade Center, kann uns doch wurscht sein.
Das wissen wir ja zu dem Zeitpunkt ja noch nicht. Er könnte ja auch in einen Turm in Frankfurt fliegen.
Ja, der ist schön doof. Ja, nee, also ich
glaube... Weil er kein Visum in den USA kriegt, weil das NSA ihn ja nicht mal einreisen lassen würde, weil sie ja Prism haben und
jetzt schon seine... Oh Menno, jetzt haben die mich nicht einreisen lassen. Naja, fliege ich halt in Frankfurt in den Turm. Und
weil sie halt Mohammed Attas Facebook-Account schon längst abgeschnorchelt haben. Aber...
Und alle seine Freunde entfremdet.
Alle seine Freunde. Und er so, scheiße, wo ist denn Osama Bin Laden?
Wo sind denn die 71 Jungfrauen?
Mein Kontakten, scheiße. Und, aber nee, aber du, you see, wo ich hin will. Also man darf natürlich auch nicht so naiv zu sein und zu glauben, dass halt tatsächlich keine Gefahr von Terroristen ausgehen würde. Nein, ich würde sagen, dass die Gefahr halt von Terrorismus extrem übertrieben wird.
Ja.
Da würde ich absolut dabei bin, aber es ist jetzt auch nicht tatsächlich so, dass es jetzt keinerlei Gefahr gibt.
Aber die Freiheit ist trotzdem, also ehrlich gesagt, so diese Aussage, du hattest ja irgendwie bei Johnny geschrieben, also bei Spreeblick, wenn ich mich recht erinnere, du gehst ja schon seit Jahren davon aus, dass alles, was du sagst, irgendwann mal die Schlagzeile der Bild sein könntest.
Mhm.
Und erstens glaube ich das nicht, dass du das wirklich damit klarkommen würdest im Zweifelsfall, zweitens würde die Bild im Zweifelsfall auch nicht ein Zitat von dir nehmen als Schlagzeile, sondern einfach irgendwas über dich schreiben. Ich halte es aber auch diesen ganzen Gedanken sozusagen, dass du, also ich meine, im Endeffekt sagst du ja nichts anderes, als du schreibst nur Dinge auf, mit denen du weißt, dass du damit niemanden auf den Schlips trittst.
Nö, das ist absolut nicht. Ich trete dauernd Leuten auf den Schlips. Fast jeden Tag.
Aber niemals offensichtlich einer größeren Gruppe, die dir gefährlich werden könnte und die Bild als Mob hinter sich versammeln könnte.
Das ist in der Tat richtig. Also niemand, der mir gefährlich werden könnte. Das liegt aber in erster Linie daran, dass wir in einem demokratischen Rechtsstaat sind, erleben, in der sich nicht so einfach irgendwie ein Mob von meiner Haustür versammeln kann, um mich zu hängen. Aber
das,
ich würde von mir behaupten, dass ich definitiv nicht jemand bin, der hinterm Berg hält mit irgendwelchen Meinungen, weil sie zu kontrovers werden.
Naja, das mag mit irgendwelchen Meinungen der Fall sein, aber ich meine...
Und auch mit meinen Lebensweisen oder so etwas. Also ich habe durchaus in der einen oder anderen Hinsicht abnorme Lebensweisen, die ich durchaus absolut öffentlich zelebriere.
Die du...
Ich bin nicht homosexuell oder so etwas, ja. Und ich habe auch nicht irgendwie...
Kein Ausländer, hast keine exotische Religion, bist
genau, wobei,
hast keine dunkle Hautfarbe.
Wobei dunkle Hautfarbe und Religion jetzt sind und nicht wirklich etwas ist, was du verstecken kannst. Oder was du
ja,
was
aber
für
was,
gewöhnlich
was,
versteckst.
Was trotzdem
aber
vielen
das,
Leuten
aber auch,
zu einem
aber auch,
nein,
wenn, und wenn es der Fall wäre, würde ich das auch habe ich ja also Hautfarbe habe ich nicht wirklich die Wahl, ob ich das klar. verstecken kann. Ne? Also das ist jetzt etwas, was sehr öffentlich ist. Und bei Religion, wenn ich ein religiöser Mensch wäre, hätte ich kein Problem damit, meine Religion in irgendeiner Weise auch öffentlich zu äußern.
Aber es gibt eventuell Gründe dazu, deine Religion doch vor einigen Leuten geheim zu halten. Also ich meine zum Beispiel, ich hab neulich so einen Artikel auch darüber gelesen, da ging es darum, wie Leute mit Migrationshintergrund in Anführungsstrichen und Leute mit nicht-christlichen Religionen, wie es für die ist, eine Wohnung zu suchen. Und ich krieg das bei einem Kollegen mit, dessen Freundin, die ist aus Moldawien und die Mutter spricht halt im Wesentlichen Russisch. Und das ist, also das ist nicht so, dass die keine Wohnung findet. Es ist so, dass sie anstelle einer Absage beleidigt wird.
Hm.
Also es ist wirklich, das ist, wenn die, sie selber kann gar nicht, also die Mutter spricht halt nicht gut genug Deutsch, um dieses Telefonat zu machen, darum macht das die Tochter. Und das ist wirklich, das ist einfach so, wenn die dann mitkriegen, aha, die ist nicht von hier, erstmal noch eine kleine rassistische Beleidigung reindrückt, bevor man auflegt.
Naja, klar. Also, dass die Gesellschaft rassistisch ist, ist keine Frage.
Genau. Die Gesellschaft ist rassistisch und die Gesellschaft hat Probleme mit diesen, mit anderen Religionen. Und dass man sich die Möglichkeit schafft, und das dazu ist ja, also ich meine, dass sobald jemand in der Tür steht und also, dass man sozusagen so lange wie es geht, die Religion oder die Herkunft probiert geheim zu halten, ist im Zweifelsfall reiner Selbstschutz. Und vielleicht jetzt nicht
um. Ist in der Hinsicht absolut verständlich, klar, keine Frage. Ist halt ist halt durch Privacy relativ schwierig herstellbar.
Ne? Naja, also nicht perfekt, also es muss besser werden, ja. Gar keine Frage. Aber auf jeden Fall hast du schon mal eine höhere Chance. Mhm. Also ich meine, in einigen Firmen wird das ja schon getan, dass dann anonymisierte Bewerbungen eingeschickt werden, also dass sozusagen Namen und Herkunft rausgekittet werden aus den Bewerbungen. Dann hast du zumindest bis zum Vorstellungsgespräch und damit.
Genau, dann trifft dich der Rassismus erst, wenn du schon in der Firma arbeitest.
Naja, Moment. Also, falls er dich da noch trifft. Also das ist ja dann die nächste Frage. Ja, klar, also dann hast du immer noch Probleme. Du bist immerhin in der Firma, du hast immerhin einen Job. Ja. Das ist ja, also ich meine, wir reden hier davon von Leuten, die ansonsten...
Manchmal zum Vorstellungsgespräch musst du ja sowieso noch. Also
ja, wir reden hier von Leuten, die ansonsten ausschließlich aufgrund ihrer Hautfarbe oder ihres Geschlechts oder ihrer Religion nicht zum Vorstellungsgespräch eingeladen werden würden. Wenn die dann im Vorstellungsgespräch plötzlich auf Rassismus stoßen, nächste Baustelle, gar keine Frage. Wenn die dann im Job auf Rassismus stoßen... Dann
müssen sie halt sich eine Tüte überziehen.
Naja, ich glaube, es ist wesentlich, dass das Vorurteile, die existieren, dass die möglicherweise mit einer gewissen Chance auch in so einem Vorstellungsgespräch abgebaut werden. Zweitens, wenn man schon mal zum Vorstellungsgespräch eingeladen ist, dann kann man ja unter Umständen rauskriegen, wie viele Leute zum Vorstellungsgespräch eingeladen sind und kann eventuell auch Rechtsmittel einlegen dagegen. Moment mal, ich war doch mindestens genauso gut qualifiziert wie dieser Mitarbeiter. Wieso ist dieser Mitarbeiter genommen worden und nicht ich? Du hast theoretische, also nur weil man etwas nicht von Anfang an perfekt macht, heißt das ja nicht, dass man es nicht besser machen kann. Hm. Und
also ich bin da sehr skeptisch.
Du bist da sehr skeptisch.
Weißt du, wenn eine Firma oder die Mitarbeiter oder Personalchef ein Rassist ist, dann ist es egal, ob du jetzt an der Vorauswahl in dem Vorstellungsgespräch
oder später im Job scheitert. Es geht gar nicht darum, dass jemand
scheitert.
Es geht gar nicht darum, ob jemand Rassist ist, sondern es geht darum, einfach die Chancengleichheit zu erhöhen. Mhm. Also das wenn Hitler eine Sekretärin für seine neu gegründete Partei NSDAP sucht, dann hast du wahrscheinlich als schwarzer Jude, als schwarzer homosexueller Jude nur relativ schlechte Chancen, diesen Job zu kriegen. Nach wie vor. Aber es gibt eben auch sehr stark diesen unterschwelligen Rassismus, über den du ja gerade schon auch angesprochen hast, der vielleicht, sei es nur, dass man sich nicht traut, ihn zu erwähnen, wenn man dann im Vorstellungsgespräch sitzt. Oder dass man dann sagt so, ich dachte ja, der Schwarze, den kriegt der ja gar nicht so auf die Reihe, aber der konnte ja total gut Deutsch und er ist ja total gut qualifiziert, können wir doch nehmen. Weiß der Teufel was. Auf jeden Fall verbessert man erstmal die Chancen. So. Zum Zweiten glaube ich, dass eben, du hast es ja selber gesagt, also ich meine, du pisst einzelnen Leuten durchaus mal ans Knie, aber so einen richtigen Mob hattest du auch noch nicht gegen dich und hast das bisher auch weitgehend vermieden, sage ich jetzt mal, den gegen dich zu hetzen. Was ist eben, wenn du aufgrund deiner, also Sexualität oder aufgrund deiner Religion einfach.
Bei mir waren sie jedenfalls noch nicht in der Wohnung wie bei Julia Schramm, das stimmt.
Bei Julia Schramm waren sie sogar in der Wohnung?
Mhm.
Okay. Ich weiß ja, bei Herr Urbach, den sie vor der Tür aufgelauert haben.
Ja.
Ich meine, es ist schon hart. Und ja, ich meine, das ist, und wenn man in Anführungsstrichen die Wahl hat, man könnte ja die Schnauze halten oder man wird laut sozusagen, bist doch selber schuld, dass dir deine Meinung laut bekundest. Das ist ja noch das eine. Aber wenn du einfach, weil du zu einer bestimmten Gruppe gehörst und sie am liebsten, also dass du nicht mal die Wahl hast, sie geheim zu halten oder sie für dich zu behalten, sondern weil du einfach in einer Post-Privacy-Gesellschaft lebst, in der alles öffentlich ist und dir irgendwelche Idioten, weil sie einfach die Möglichkeit dazu haben, auflauern. Finde ich, ist das schon wirklich für einen Großteil der Menschen in diesem Land ein ganz ordentlicher Einschnitt, was Freiheit angeht. Und was dann so geht, so nach dem Motto, naja, die Leute gewöhnen sich dann dran, die kriegen dann halt mit, dass Leute anders sind und sowas und Also ich habe
Hast du doch gerade vorhin noch selber gesagt, du hast ja gesagt, die Gesellschaft ist fähig, sich zu
verändern. Die Gesellschaft ist fähig, sich zu ändern, aber das ist, also ich habe neulich den Podcast hier gehört mit den, wie heißt der, Skeptiker,
Hoaxilla?
Hoaxilla, genau, der hat Ralf Stockmann eingemacht, ja, im Wesentlichen, also mit denen hier zusammen.
Mhm. Ja, ich habe den noch nicht gehört.
Und da ging es um, weiß ja auch nicht, ob man das ganz dringend hören muss, ist ganz unterhaltsam, aber ich finde das immer so diese ganzen Podcasts, aber egal, darum geht es jetzt gar nicht. Da hat er halt über Klang, Kabelrauschen oder Kabelklang.
Ah, okay, Audiophile, ja.
Das ist witzig. So Audiophile. Und er hat das im Wesentlichen einmal komplett zerlegt. Und das ist, mehr gibt es zu dem Thema auch nicht zu sagen. Also ich meine, er hat sich hingesetzt, hat einen CD-Player genommen, hat halt die CD einmal direkt von der CD abgetastet, was kommen da für Bits raus, hat dann das Ganze über ein Billigkabel laufen lassen, hat genau die gleichen Daten wieder digitalisiert, hat gesagt, was kommen da für Bits raus, hat gesagt, das sind 1:1 dieselben Bits. Das billigste Kabel, was ich kriegen konnte, ändert an der Qualität nicht das Geringste. Es kommt jedes Bit exakt so an. So, das ist was jeder zu Hause durchexerzieren könnte. Trotzdem gibt es einen nicht unerheblichen Teil an sehr intelligenten Menschen, die sagen, aber ich höre da trotzdem Unterschiede. Ich finde trotzdem, dass dieses 1.000-Euro-Kabel sein Geld wert ist. Und dass die Leute akzeptieren einfach mal, dass Dinge irgendwie sind. Und dann sind sie halt schon immer so gewesen, so nach dem Motto. Aber so ein echter Lernprozess ist, und da, ich weiß nicht, ob wir uns da so weit von außen vornehmen sollten, ob wir da so außen vor sind, ist die meisten Leute sind relativ lernunfähig. Und wenn dann aber die nächste Generation kommt und es noch nie anders erlebt hat, dann hat sie natürlich kein Problem mit. Ich meine, das erlebst du bei jeder Technologie. Das Internet wird uns alle in den Tod, ins Grab bringen, und dann wirkt die nächste Generation, die es nie anders erlebt hat, und der einzige Grund, warum die das dann akzeptieren, ist, weil ja, ich bin doch so geboren, das war doch nie anders, warum soll ich es denn jetzt anders haben wollen? Ich glaube, dass die Privatsphäre ein Wert an sich ist und ein wesentlicher Teil dessen, was wir als Freiheit bezeichnen. Und ich glaube, das ist auch das, was Sascha an seinem Tweet meinte.
Ein wesentlicher Wert an sich würde ich jetzt nicht sagen. Ich glaube, es ist auf jeden Fall ein nach wie vor wichtiges Tool, um mit bestimmten Dingen umzugehen. Das, genau. Da würde ich dir zustimmen.
Okay.
Das ist aber letztendlich das einzige Tool, ist, würde ich bestreiten. Also das ist halt immer die Sache, im Endeffekt überall dort, wo mir Privatsphäre als Tool angedient wird, ja, also wie du zum Beispiel etc., ist es immer so, und zwar jedes Mal in der gleichen Argumentation, ist es immer so, dass ein gesellschaftliches Problem definiert wird, das durch Privatsphäre nur in seiner Symptomatik abgemildert werden soll.
Mehr ist es auch nicht.
Und mehr ist es nicht. Und das heißt mit anderen Worten, das akzeptiere ich nicht als Wert an sich, ja, sondern als Krücke.
Dann ist es halt eine Krücke.
Ja, genau. Es ist kein Wert an sich, es ist eine Krücke. Und als diese Krücke sollten wir sie auch behandeln. Und zwar insofern, dass wir sie sagen, okay, wir nehmen Privatsphäre-Tools oder wir nehmen Privatsphäre-herstellende Technologien oder so etwas, nehmen wir gerne an. Aber wir sind uns weiterhin darüber bewusst, dass es eigentlich eine Krücke für ein eigentliches gesellschaftliches Problem ist, das wir eigentlich als gesellschaftliches Problem lösen müssen.
Für viele
gesellschaftliche Probleme. Wir müssen Intoleranz, wir müssen Rassismus, wir müssen Menschenfeindlichkeit etc. Das ist das, woran wir arbeiten müssen.
Und daran müssen wir auch arbeiten.
Nee, da müssen wir in erster Linie dran arbeiten.
Ja, aber das heißt,
und überall dort, wo, und eigentlich kann man das umdrehen und sagen, überall dort, wo wir Privatsphäre für wichtig erachten, ist das eigentlich ein sehr guter Indikator, dass in der Gesellschaft was nicht stimmt.
Nee, nicht nur. Das geht auch weiter. Ich meine, Privatsphäre ist auch, wir sind Menschen, wir lügen manchmal. Lügen ist ein Wert an sich.
Nein, ich glaube, Lügen ist immer dann notwendig, wenn die gesellschaftliche Realität und der gesellschaftliche Anspruch nicht übereinstimmen.
Nein, nein, das ist doch, ich meine, wie viele Leute machen das, dass sie zu einer Person gehen und sagen, also Lügen ist sozialer Kitt zu einem Stück weit. Lügen ist, wenn meine Freundin irgendwas gekocht hat und ich fand das nicht so lecker, werde ich trotzdem sagen, das war total lecker. So.
Echt? Du lügst deine Freundin an in der Hinsicht?
Ich hoffe, Diana
Diana finde ich das jetzt nicht lustig, wenn du so.
Ja, sie hört uns nicht und ich habe es tatsächlich auch nicht getan und ich habe es jetzt auch genommen als Beispiel, weil es tatsächlich nicht stimmt, aber man macht einfach manchmal Gefälligkeitslügen. Und das ist auch okay. Das ist auch nicht
okay.
Warum ist das nicht okay?
Ich finde Gefälligkeitslügen, also ich will nicht gefälligkeitsbelogen werden, echt nicht. Also finde ich scheiße, echt jetzt. Wenn jemand sagt, also man muss mir nicht alles auf Brot schmieren. Wenn man jetzt irgendwas an mir scheiße findet, finde ich das völlig okay, wenn man sagt, wenn man das sich jetzt einfach mal für sich behält. Ja, ich finde nicht, dass man jedem sofort erzählen muss, wie scheiße man ihn findet oder was man an ihm scheiße findet. Das nicht, ja. Ich bin jetzt nicht dafür, dass wir uns jetzt allen irgendwie mal die Meinung sagen. Mir das Gegenteil dessen zu sagen, was du eigentlich denkst.
Nein, das
Gegenteil oder etwas, was nicht stimmt, ja, das halte ich definitiv für moralisch verwerflich und ich möchte das nicht haben. Nee.
Also das ist absolut grenzwertig. Wenn du in ein Restaurant kommst und der Kellner sagt zu dir, oh mein Gott, Sie sehen ja heute wieder besonders gut aus. Und das erzählt
er. Ich würde mir denken, so, ey, bist ein Idiot. Ich würde nicht deswegen aus dem Restaurant gehen, aber ich würde mir denken, was für ein Idiot. Sorry. Finde ich, das macht bei mir Abstriche, natürlich, klar, auf jeden Fall. Es gibt einen Unterschied, es gibt einen definitiven Unterschied zwischen Schleimer und Freundlichkeit. Und ich hasse Schleimer.
Ab wann ist denn eine Übertreibung eine Lüge?
Ab wann ist eine Übertreibung eine Lüge? Wenn man sie nicht so meint. Also wenn du jetzt sagst irgendwie, boah, und dann war ich im Karstadt und da haben 10.000 Leute von mir, dann hast du zwar völlig übertrieben, das waren wahrscheinlich dann doch nur irgendwie 12, aber du hattest halt irgendwie das Gefühl, es waren 10.000, das waren halt unglaublich viele. Und das ist keine Lüge.
Wie oft lügst du beim Trinkgeld geben?
Das ist dann eine Übertreibung. Was?
Wie oft lügst du beim Trinkgeld geben?
Wie lügen?
Dass du Trinkgeld gibst, obwohl es eigentlich gar kein Trinkgeld angemessen wäre. Oder zumindest nicht so viel Trinkgeld angemessen wäre.
Also das ist jetzt, ich glaube nicht, dass man das okay.
Brauchen wir jetzt auch nicht auszudiskutieren. Also ich glaube einfach, dass das Lügen ein, also das...
Also ich bin jetzt nicht frei von Lüge, ich habe auch gelogen. Ich habe fast bei allen Dingen, wo ich gelogen habe, habe ich hinterher festgestellt, dass es ein Fehler war.
Okay, also ich glaube, dass es...
Und ich habe mich moralisch geschämt dafür.
Okay, ich glaube, dass es... Die Lüge ist eine der frühest erlernten Fähigkeit der Menschheit. Also sozusagen, wir haben unser Gehirn entwickelt, um andere ein Stück weit anlügen zu können und die Lügen der anderen ertappen zu können. Lügen ist mit einem hohen Preis verbunden. Also ich meine, du musst so eine Lüge aufrechtzuerhalten. Erfordert also die Wahrheit sozusagen. Also wenn ich jedem immer das Gleiche erzähle, dann brauche ich mir keine Hirnkapazitäten zu reservieren, um mir zu merken, wem habe ich jetzt welche Lüge erzählt. Wenn ich allen immer nur die Wahrheit erzähle, dagegen, wenn ich dem einen erzähle ich das, dem anderen erzähle ich das, dann ist das Hirnkapazität. Trotzdem nehmen die meisten Leute diese Arbeit auf sich und rein evolutionstechnisch ist dieses Verhalten auch nicht ausgestorben, sondern es ist nach wie vor da. Also es ist nach wie vor...
Ich kann es ja trotzdem scheiße finden, oder?
Nein, nein, du kannst es scheiße finden. Das ist absolut in Ordnung. Was ich sagen will, ist, Lügen und vielleicht auch Dinge verheimlichen und als Abstraktion davon, ohne es jetzt in denselben Topf packen zu wollen, eine Privatsphäre zu haben, die niemand etwas angeht, sind allesamt mit Kosten verbunden, mit durchaus hohen Kosten, die aber sich zu rentieren scheinen. Und die auch und die man und die, ich glaube, dass die darum jetzt nicht von einer NSA geheim, von einer Snowden-Offenbarung plötzlich weg sind. Sondern es werden jetzt nicht plötzlich alle anfangen, das, was wir seit 2 Millionen Jahren genetisch antrainiert wurden, ist jetzt dann die Idee gewesen, weil uns ein NSA überwacht.
Ja, ich glaube auch nicht, dass der Familienvater, der halt nebenher noch eine Affäre hat mit einer anderen Frau, die er seiner Frau verheimlicht, jetzt Angst hat, dass diese Affäre rauskommt, weil der NSA ihn überwacht.
Na, aber in einer Post-Privacy-Welt wäre diese Affäre automatisch öffentlich.
Genau.
Und
was ich fair finde gegenüber.
Was du fair findest, das magst du fair finden, aber ich würde sagen, dass es, also ich weiß gar nicht, ob die Frau das so dringend wissen will. Das ist ja mal die eine Frage, aber okay, das ist, da kann man nicht reingucken in unser hypothetisches Paar, wo der eine den anderen betrügt. Aber ich glaube, dass...
Sie braucht ja auch hinzugucken. Post-Privacy heißt ja nicht, dass du alles auf die Nase gebunden kriegst, sondern dass du es im Zweifels rauskriegst. Wenn du es willst.
Naja, aber es ist schon, dass der Default-Fall Öffentlichkeit ist. Also, dass du schon eher...
Ja, aber es kriegt ja nicht jeder alle Informationen. Das so viel kann ja ein Mensch nicht verarbeiten. Also
meinst du nicht, dass man dann automatisch jede Information kriegt? Sei es, weil die Nachbarn davon wissen, weiß der Teufel was?
Ja, also, dass solche Informationen, die relevant für dich sind, dich dann erreichen könnte, gut sein, ja, natürlich. Aber andererseits...
Also ich glaube, die Leute werden nicht diesen Switch machen, wo sie sagen, okay, ab heute probiere ich keine Geheimnisse mehr zu haben.
Aber ich meine, du kannst das mal für dich ausprobieren. Also wenn du dir jetzt überlegst, welche Handlungen jetzt so moralisch sind und welche nicht moralisch sind, ist die Frage... welche Handlung du okay wärst, wenn sie jeder wüsste, ein sehr, sehr guter Gradmesser für die Moralität dieser Handlung. Und zwar für deine eigene Moralität.
Nicht zwangsläufig.
Also bei mir funktioniert das sehr, sehr gut.
Also wenn ich zum Beispiel meiner Freundin zum Beispiel das Brautkleid meiner Freundin, das darf ich auf Teufel komm raus nicht sehen. Trotzdem ist es hochmoralisch, dass sie das besitzt, vermute ich. Wenn nicht, ist auch gut.
Ja, das ist jetzt so Tradition.
Ja, Überraschung.
Ja.
Geschenke. Sei es Preisverhandlung. Ich meine, einer Preisverhandlung, wenn du mit irgendjemand einen Preis für irgendwas aushandelst, dann ist es auch nicht unmoralisch.
Wenn der Markt transparent ist, hast du immer den idealsten, besten Preis.
Na, der Käufer hat den idealsten Preis.
Nee, beide.
Also wenn der Verkäufer nicht.
Wenn der Markt in beide Seiten transparent ist, dann hast du eigentlich immer den besten Preis.
Naja, also,
Den ideal gerechten Preis, meine ich. Also den.
Na, gerecht ist ja sowieso eine Definition.
Also was ist gerecht? Also nicht gerecht ist Quatsch. Also der.
Den niedrigsten Preis.
Nein, der, sag ich mal, eigentlich nach der ökonomischen Theorie sozusagen der ideale Preis. Also der Preis, wo Angebot und Nachfrage sich schneiden. Ne? Die Angebotskurve, Nachfragekurve.
Ja, aber wenn die Nachfrage nun mal deutlich größer ist als das Angebot, aus irgendwelchen Gründen, und ich darum mehr nehmen kann, als vielleicht einfach. Es ist auf jeden Fall legitim zu sagen, und es ist absolut nicht unmoralisch, seinem Geschäftspartner gegenüber nicht zu sagen, wie viel man dafür bezahlt und wie hoch die Gewinnmarge ist. Das ist absolut gesellschaftlich akzeptiert und absolut als moralisch akzeptiert.
Aber es würde wahrscheinlich besser funktionieren, wenn diese Informationen auf dem Tisch liegen.
Würde es?
Ja.
Warum?
Weil dann jeder den tatsächlich besten Deal für sich abgucken könnte.
Gucken wir doch mal in Bereichen, wo es so ist. Kriegen da die Hersteller den bestmöglichen Preis? Kriegen da die Hersteller überlebensfähige Raten, wenn das jeder produzieren kann?
Also,
Milchbauern?
Also du hast halt immer dort in Märkten, wo du A, viele Anbieter hast, also viele Konkurrenten,
ja,
und B, eine hohe Markttransparenz. Dort hast du halt immer einen Preis, der dann eben, also das ist jetzt nicht ein gerechter Preis, das kannst du nicht moralisch, also Preise sind nicht moralisch,
ja,
ne? Sondern Preise sind halt einfach, wie sie sind. Aber es ist dann halt einfach sozusagen der nach dem Idealmodell von Angebot und Nachfrage ausgehandelte Preis dann. Das ist dann halt
Das ist, na wieso? Dafür ist aber
halt,
dafür
ist halt aber trotzdem noch ein Preis. Also
ja, ein Preis ist in jedem Fall. Ja, aber es ist.
Also es würde nicht.
Nee, Moment,
das System,
nee, Moment,
Markt und so würde nicht zusammenbrechen, wenn man sich alle Informationen.
Ja, aber wenn das Angebot hoch ist, hinreichend hoch ist, dann kriegst du als Nachfragender immer einen guten Preis, egal ob die Transparenz gegeben ist oder nicht.
Ja, also wenn halt nicht klar ist, ob du beispielsweise der einzige Anbieter bist, ja, weil der Markt so intransparent ist, dann kannst
du. Ja, aber das ist doch ein Unterschied, ob dir derjenige, mit dem du verhandelst, gerade über seine.
Ich glaube, das ist jetzt ein bescheuertes Beispiel, weil Preis jetzt wirklich nichts mit Moral zu tun hat. Also
okay,
wirklich gar nichts.
Mike, ne? Aber es ist
so gehupft wie du gesprungen. Es würde am Ende halt ein Preis rauskommen, der vielleicht anders ist, vielleicht auch nicht. So what? So.
Aber es ist, totale Transparenz ist nicht immer die moralisch gute Variante. Abgesehen davon, dass Menschen offensichtlich keine moralisch perfekt guten Wesen sind.
Nö, das sind sie nicht, das ist richtig.
Und dass man ihnen das, und dass es zu einer Freiheit dazugehört, dass man nicht immer moralisch perfekt gut sein muss.
Ja. Aber mal ganz kurz, eine Sache, die mich an dieser Post-Privacy-Geschichte, über die ich nochmal nachgedacht habe, nochmal interessant fand, ist halt das Argument, dass immer gegen das Du hast doch nichts zu verbergen Ding vorgebracht wird, ist natürlich, dass die NSA oder halt Organisationen halt Dinge über dich sammeln können, ne? Mhm. Die ihnen eventuell als die zum Beispiel Verfehlungen, moralische Verfehlungen, aber vielleicht auch tatsächlich kleinere Unsauberkeiten, die dich auch tatsächlich juristisch belangen können, erstmal sammeln können. Mhm. Ne? Und wenn sie dich aber wegen was ganz anderem irgendwie rankriegen wollen, haben sie dann diese Daten, um dich unter Druck zu setzen.
Na, nicht nur das.
Das ist ja zum Beispiel so eine der Argumentationsfiguren. Ja. So, ne? Also zu sagen, okay,
also ich würde erst.
Wir haben alle irgendwie was zu verbergen, weil mit diesen Daten, weil das alles irgendwie belastbar ist und so weiter und so fort. Der Punkt ist halt einfach der, wenn du eine große Datenmasse hast, dann findest du in diesen Daten immer etwas, was dich belastet. So ist die Argumentation.
Ja. Ja?
Genau. Und,
also ich würde schon mal sagen, ich habe aufgrund dessen was zu verbergen, weil der NSA gerade einen der größten Computer der Welt aufbaut, mit gigantischen Geldmitteln, die nur auf der Idee basieren, dass ich verdächtig bin. In dem Moment, in dem mich jemand für verdächtig hält, habe ich automatisch was zu verbergen. In dem mir jemand sagt, du hast doch was geklaut, bin ich in einer Verteidigungsposition.
Mhm.
Und wenn die NSA anfängt, mein E-Mail-Konto zu durchwühlen, dann habe ich vor denen was zu verbergen.
Also folgendes. Also die Argumentationsmuster ist halt so, in einer sozusagen hinreichend großen Datenmenge über einen Menschen findet sich immer belastendes Material. Ja. Und sei es halt irgendwie, um Indizien, Beweise zu finden, warum du für Tat X verantwortlich bist, obwohl du es vielleicht gar nicht bist.
Ja. Ja.
Und ich finde dann interessant zu sagen, okay, das stimmt, das ist richtig, aber umgekehrt gilt das genauso. Also wenn ich Zugriff auf die Datenmenge habe, kann ich genauso gut auch hingehen und Indizien dafür finden und so weiter und so fort, dass ich dafür nicht verantwortlich bin. Ein Beispiel, ja. Eine Freundin von mir hat eine Abmahnung gekriegt für Filesharing.
Mhm.
Und diese Filesharing-Geschichte hat sich dann zugetragen an einem Tag, an dem sie sich per Foursquare an einem völlig anderen Ort befinden. Es gibt ja in diesen Abmahnungen steht dann immer eine ziemlich genaue, also die Evidenz wird halt dargelegt mit an Uhrzeit so und so wurde halt folgende Datei und so weiter und so fort. Ne? Dann konnte sie per Foursquare nachweisen, dass sie an dem Tag gar nicht da war.
Okay.
Gar nicht zu Hause war, weil sie sich wirklich 3 Minuten später in einem 8 Kilometer entfernten Ort irgendwie eingecheckt hat. Mhm. Ja? Sie hat dann diesen Link dazu irgendwie in einer E-Mail mit anderen Daten, nochmal anderen Sachen und so, hat sie dann einfach dahin geschickt. Das heißt mit anderen Worten, ihre eigene Datensammlung über sich selbst hat Indizien, Beweise dafür geliefert, dass sie für diese Tat nicht verantwortlich sein kann.
Mhm.
WikiLeaks hatte, glaube ich, irgendwo auch getwittert mit irgendwie all die Daten, die bei Prism gesammelt worden sind, ne? Wie viel davon wäre dazu geneigt oder wäre dazu auch möglich, Leuten, die momentan schon im Gefängnis sitzen, unschuldig im Gefängnis sitzen, ihre Unschuld zu beweisen. Mhm. Was ich damit sagen will, ist, dass Daten, ne, nicht per se nur belastend sind, sondern sie sind genauso potenziell B wie auch entlastend.
Ja.
Und das heißt mit anderen Worten, das Problem sind nicht die Daten, sondern ja, das Problem ist die Asymmetrie des Zugriffs. Ja. Weil nur die NSA auf die Daten Zugriff hat,
ja,
und die Beweisführung machen kann, ich aber nicht, mhm, um mich zu verteidigen. Ist das das Problem?
Ja, aber diese Asymmetrie kannst du entweder dadurch beseitigen, dass du ihnen verbietest, diese Daten überhaupt zu sammeln.
Oder die Daten öffentlich zu machen.
Oder die Daten öffentlich zu machen. Beides ist genauso unrealistisch. Weil jemand, ein Geheimdienst, also Leute, die skrupellos sind gegen das Gesetz oder meinetwegen auch mit dem Gesetz, aber auf jeden Fall offensichtlich unmoralisch Daten über dich zu sammeln, sind im Zweifelsfall genauso schnell dabei, diese Daten über dich wieder zu löschen, wenn sie zu deinen Gunsten sind. Der gleiche Geheimdienst, der jetzt die Daten über dich sammelt.
Ja, wenn sie öffentlich wären, könnte ich mir ein Backup ziehen, dann könnten sie es nicht einfach löschen.
Ja, es würden einfach die Daten nicht sofort veröffentlicht werden.
Ja, das ist halt der Punkt. Also ich finde das ja zum Beispiel, ich finde das eine schöne, zumindest so einen heuristischen Ansatz zu sagen, Datensammlungen sind so lange okay, solange sie öffentlich sind.
Und dann ist man plötzlich wieder dem Mob ausgeliefert.
Ja, also ich glaube, ich glaube ganz ehrlich, du überschätzt den Mob auch ein bisschen. Der Mob hat auch Besseres zu tun, als die ganze Zeit irgendwelche mit Fackeln durch die Straßen zu ziehen.
Ja, aber gelegentlich hat er genau das zu tun.
Das ist eher selten der Fall. Also
so selten ist es nicht. Und ich, wie gesagt, also es ist so, wir haben vorhin das Mietenthema gehabt, habe ich ja auch einen Artikel dazu gelesen. Ich habe mich mal gefragt, warum ist das eigentlich so, dass hier in Berlin die Türken nach wie vor oder die Menschen türkischer Abstammung nach wie vor so konzentriert im Wedding, in Kreuzberg und in Neukölln leben. Das liegt natürlich daran, dass man sozusagen sich Wohnungen eher bei Leuten sucht, die ähnlich ticken wie man selbst. Aber das liegt garantiert auch daran, und dafür bot besagter Artikel, den ich vielleicht nochmal ausbuddeln kann, auch einige Hinweise daran, dass du einfach außerhalb dieser Stadtbezirke keine Vermieter findest, die bereit wären, Ausländer aufzunehmen. Das ist ja gar nicht unbedingt immer nur der wackelnde Mob. Und damit sind wir jetzt wieder bei der gesellschaftlichen Problematik.
Ganz kurz zu diesem einen Thema. Es ist noch ein bisschen anders. Also das ist sicherlich auch ein Problem, keine Frage, will ich nicht sagen. Aber es ist nicht einfach nur so, dass halt Türken zusammenziehen, weil sie Türken sind. Es ist tatsächlich so, wenn du da mal ganz genau hinschaust, sind das meistens nicht nur türkische Konzentration, sondern es sind tatsächlich Familien aus derselben Stadt, aus demselben Dorf. Ja?
Das kann natürlich
so, und das ist nämlich tatsächlich so, dass halt tatsächlich sich dann eine Familie ansammelt, ja, ansiedelt und die dann halt wiederum sagt so, hey, zu der Verwandtschaft, ja, oder zum Nachbarn und so weiter und so fort, oder sich in der Nachbarschaft in einem anatolischen Dorf herumspricht, alles klar, die haben es nach Berlin gemacht und dann dazu Leute animiert, wiederum auch dorthin zu ziehen, die natürlich dann sofort in die Nähe von dieser Familie ziehen.
Klar,
aber man, und wenn du das ist nicht nur bei den Türken so, das ist auch bei den Italienern.
Ja.
Das sind teilweise wirklich ganze Straßenzüge von Leuten, die halt aus derselben Region oder aus derselben Dorf stammen.
Das aber man so, sollte mal vermuten, dass sich das nach 40, 50 Jahren langsam verwachsen hat.
Ja, also diese Strukturen, das ist halt Struktur, das ist halt so.
Nee, ich meine, da sind ja mittlerweile Kinder groß geworden, die noch nie in diesem anatolischen Dorf gewohnt haben, denen es eigentlich auch vermutlich relativ okay ist.
Immer noch in so einer Gemeinschaft da halt.
Ja, aber, ne? die auch sagen, naja, okay, die Gemeinschaft kann auch mal einen Kilometer weit weg wohnen, das ist auch kein großes Drama. Also es ist ja, ich meine, du bist ja auch aus dem kleinen Dorf in Niedersachsen irgendwie
erfolgreich. Genau, ich habe kaum Leute aus Lohne, außer Marthe,
Genau. Und also ich meine, es ist, ihr wohnt trotzdem ein bisschen weiter auseinander, müsst halt ein bisschen mit dem Fahrrad fahren, um da hinzukommen. Mhm. Ich meine, es ist doch nun bei türkischen Leuten oder türkischstämmigen Leuten nicht anders. Die müssen auch mal ein paar Stationen mit der U-Bahn fahren. So what? Ich glaube aber, dass dass diese Tendenz definitiv da ist. Ich glaube aber, dass dieser Ring der solche Leute wie dich wollen wir hier nicht.
In ich unserem, verstehe aber auch
guten gesagt, deutschen Haus auch ein wichtiges Argument.
Ich verstehe allerdings aber auch nicht die deutsche Angst vor Parallelgesellschaften. Also ich fand das in New York total geil. Also wirklich dieses irgendwie, ich gehe jetzt nach Chinatown, ich gehe jetzt nach K-Town, ich gehe jetzt nach Little Italy, ich gehe jetzt. Also ich finde Parallelgesellschaften sind etwas ganz Großartiges.
Das hat nicht zwangsläufig was Negatives zu sagen, wenn aber die Ursache dafür ein rassistisches Problem ist, dann finde ich, sollte man das bekämpfen.
Ja klar, also aber wie gesagt,
Wenn Leute in Gruppen leben wollen und nicht von ihren Eltern wegziehen wollen, egal welcher Herkunft, sei es ihnen gegönnt. Also meinetwegen soll irgendein kleines brandenburgisches Dorf seit 500 Jahren Inzucht betreiben. Viel Spaß. Wenn sie aber dazu quasi gezwungen werden, weil die Gesellschaft um sie rum einfach so ist, dann ist es ein Problem.
Ja klar, ja, das ist richtig. Andere Frage. Wo du gerade Brandenburger Dörfer, ne? Hatten wir, glaube ich, auch schon mal drüber geredet, dass die ja alle aussterben,
ja.
Die ganzen Dörfer. Ich war jetzt ja wieder auf der Fusion und dann auf dem Rückweg dort habe ich mir dann auch wieder gedacht, so, okay, hier fahren wir wieder durch irgendwelche komischen, völlig irgendwie Geisterstädte so durch, ne?
Ja.
Und
meistens sehr hübsche Geisterstädte.
Oder teilweise echt hübsche Geisterstädte, ja. Bei manchen merkt man auch, dass da schon wieder ein Zuzug, da sind auch so Neubauten, neu gebaute Häuser und so, und dass sich so ein bisschen revitalisieren. Hältst du es irgendwie für irgendwie möglich, dass es so etwas geben könnte wie eine neue Zurück aufs Land? Bewegung aus Berlin beispielsweise heraus, zu sagen so, hey, diese ganzen Dörfer, die man für ein Appel und ein Ei kaufen kann, also die Grundstücke und so, wir ziehen jetzt hier mit unserer, keine Ahnung, hippiesken Hipster-Kommune dann irgendwie jetzt alle aufs Land und machen jetzt hier DIY-Subsistenzwirtschaft.
Also ich bin der ganz festen Überzeugung, dass dafür genau eine Sache fehlt, das ist nämlich Breitband auf dem Land.
Mhm.
Also mit anderen Worten, nein, das wird niemals passieren, weil die Telekom wird davor sein.
Okay. Ja, ich meine, das wäre definitiv eine Sache.
Also ich glaube ja tatsächlich, dass ich meine, wie geil. Also wir als Firma haben uns schon öfters mal überlegt, einfach zu sagen, wir fahren einfach mal eine Woche weg, machen mal so eine Heckwoche, wo wir einfach so vor uns hin arbeiten, irgendwie schön an den See in Brandenburg oder weiß der Teufel was, wo fahren da einfach hin, machen das mal abends schön irgendwie Partylaune. Also,
Da gibt es übrigens auch echt schöne Angebote in Brandenburg für genau sowas. Mhm.
Woran es oft scheitert oder meistens scheitert, ist vernünftiges Internet.
Mhm.
Weil das braucht man nun zwangsläufig zum Arbeiten. Wenn man einmal da ist, sich vielleicht zu überlegen, da miete ich mir noch mal so eine Datsche an für 500 Euro oder weiß der Teufel was das kostet, irgendwo weit draußen und fahre da über die Ferien hin und rede dann mit meinem Arbeitgeber ab, dass ich da vielleicht auch mal ein bisschen länger sein darf. Ließe sich auch machen.
Aber jetzt mal, halt doch mal, überleg doch mal, stell mal vor, so, wir, jetzt so auch so ein bisschen leicht angenördete Community mit so Freunden und Freunden von Freunden und so. Und halt auch echten Cracks, so Clemens-mäßig irgendwie kennt.
Clemens, du musst mitmachen, nicht weil wir dich mögen, sondern einfach weil du weißt, wie man da Kabel hinlegt.
Genau. Ich meine, mal ohne Scheiß, wenn wir so ein Dorf in Brandenburg übernehmen, ja?
Bin ich total dafür.
Alter, wir nehmen doch uns da die Spaten in die Hand und dann wird da einfach die Faser genau. Da lang gelegt, oder?
Mit den Spaten halten wir uns dann auch noch die Nazis vom Leib.
Genau. Ich meine, mal ohne Scheiß. Also, wir würden da einfach ganz rigoros selber unsere Faser da, ja. Wir würden uns halt ein Dorf auf der Landkarte suchen, das halt nicht allzu weit vom Backbone entfernt ist und dann würden wir da rangehen, aber sowas von.
Und immer wenn die Marte alle ist, rennen alle panisch um den Kirchturm. Ein Freund von mir hatte tatsächlich
Voxatelic hat mir nämlich erzählt, dass es gibt tatsächlich so WGs hier in Berlin. Nee, also erstens, es gibt so Kommunen,
Ja.
Die so extrem, aber allerdings extrem öko- und hippie-mäßig so, ne?
Also ich glaube, mein Yoga-Lehrer wohnt in so einer Kommune.
Die haben da wirklich so ein Dorf und dann bauen die da auch ihre Sachen an und so weiter und so fort. Und man kann halt Folgendes machen, es gibt so WGs hier in Berlin, wenn man halt, die sind dann wahrscheinlich genauso ökomäßig unterwegs, nur halt in Berlin, und die dann connected sind, ja. Das sind ja sozusagen so Satellitenstaaten,
ja,
oder sowas.
Okay.
So, und dann bist du da irgendwie in dieser WG, die irgendwie connected ist mit dieser Kommune, und das heißt mit anderen Worten, du kriegst dann halt irgendwie wöchentlich dein Gemüse da auch von denen.
Ah, okay,
so,
ne?
Also cool. Richtig geil, so. Keine Ahnung, überweist du den wahrscheinlich irgendwie vereinsmäßig Spenden oder was weiß ich. Kannst dann aber auch immer dahin gehen und so. Genau, ach ja, und dann bist du verpflichtet irgendwie dann einmal im Jahr oder zweimal im Jahr dann dahin zu fahren, bei der Ernte zu helfen und solche Geschichten.
Okay. So, ne?
Und also solche Sachen gibt es, was ich irgendwie auch total spannend finde. So, also und ich kann mir gut vorstellen, dass sich in diese Richtung nochmal irgendwie ein Trend entwickeln wird, weil ich meine, in Berlin gehen jetzt halt auch die Wohnungspreise wieder mittlerweile dann doch echt ziemlich steil nach oben. Und du hast hier einfach so eine ziemlich aktive, hippieske und gleichzeitig auch sehr auch so keine Ahnung, DIY-mäßige Hippie-Leute hier so, die an sowas, glaube ich, echt Interesse haben. Und
also
diese Brandenburger Dörfer, du hast es mal selber erzählt, so dass man halt irgendwie ein großes Grundstück da teilweise für ein paar tausend Euro kriegt. So.
Also wie gesagt, was ich da gesehen habe, waren teilweise wirklich Häuser komplett mit Riesen, mit 2000 Quadratmeter Grundstück für 4000 Euro.
Ja, genau, sowas halt. Ne? Also. Ich meine, das ist dann halt, ey, du kannst dir da halt dann irgendwie dein Paradies halt aufbauen, ne?
Ich glaube, das wird auch, also ich finde diesen Gedanken, der dahinter auch, also wir leben in Zeiten des Internets, wir leben in Strukturen, die das ermöglichen. Hier meint jemand im Chat, keine Geschäfte, keine Ärzte, kein Internet, also Internet muss man schaffen.
Wenn Arzt nehmen wir uns mit halt, ne?
aber auch da kann man Telemedizin, also solange das nicht so, also es ist tatsächlich ein großes Problem auf dem Land, Ärzte, aber man könnte da auch vieles davon vielleicht mit Webcams und guten Zureden lösen, zumindest zum Teil. Geschäfte, wofür gibt's Amazon? Also ich meine, okay, die liefern...
Krankheiten, wozu gibt's Google?
Genau, kann man alles... wofür gibt's Google und ein Taschenmesser, mit dem ich mir diesen hässlichen Tumor selber rausschneide?
Genau.
Ist doch alles ganz entspannt. Nee, aber es ist... Wir könnten theoretisch alle oder viele von uns könnten, immer mehr Leute könnten remote arbeiten, ohne dass es irgendwie Probleme geben würde und sowas. Und wir versacken trotzdem immer noch in den Städten. Das ist... Eigentlich
ist es
eigentlich albern.
Es ist interessant. Also ich meine, das hat ja irgendwie Sascha Lobo und Holm Friebe haben das damals schon in wir nennen es Arbeit, wir müssen arbeiten.
Wir müssen arbeiten. Nein. So könnte unser Podcast niemals heißen.
Ich glaube auch nicht. Jedenfalls nicht, solange ich noch mitmache. Auf jeden Fall wir nennen es Arbeit auch geschrieben. Also eigentlich ist das Internet die große Unabhängigmachung vom Ort, aber gleichzeitig passieren genau solche Sachen wie zum Beispiel die digitale Behelm, also beziehungsweise eine neue Arbeitsform, halt eben dann doch nur in der Stadt, ne?
Ja.
Weil du dann halt tatsächlich auch, glaube ich, dann entsprechende Volatilität und Infrastruktur und so weiter und so fort brauchst, um das überhaupt möglich zu machen. Ne?
Wobei, ich weiß nicht, in Amerika ist das ja, also so bei ein paar Firmen, also es gibt diese Kultur, dass man in einer Firma...
Ja, aber Silicon Valley ist ja eigentlich, das ist ja eigentlich der Prototyp für irgendwie zurück aufs Land und gleichzeitig irgendwie Hightech, ja? Also...
Ja, wobei es, wer hat das irgendwie erzählt? Pfeffer hat doch erzählt, dass Silicon Valley so ganz furchtbar ist und dass man da gar nicht wohnen will.
Ganz sicherlich will man nicht wohnen. Das ist scheiße langweilig, ist das da.
Ja, nicht nur das, auch viel zu heiß und viel zu scheiße. Aber GitHub zum Beispiel, die legen im Wesentlichen, wenn die Leute einstellen, die haben einen unglaublich hohen Anteil an Remote-Mitarbeitern, also Leute, die in der Firma sind. Ich war ja mal bei denen auf einer Party zur letzten WWDC, also zur vorletzten, 2012. Und da sah ich zwei Leute, die so aufeinander zukamen, so, hey, ja, hey, wo arbeitest du denn? Ja, ich arbeite bei GitHub. Aha, ich auch. Wieso haben wir es noch nie gesehen? Ja, ich bin remote. Stimmt, ich auch. Und die waren wirklich das erste Mal überhaupt in ihrem Büro, alle beide, obwohl sie seit...
wohnen in Hongkong und du ja in Berlin.
Naja, und die achten grob drauf, dass sie in derselben Zeitzone arbeiten. Ja, aber darüber hinaus ist alles andere auch wurscht. Und also so diese Zeitzonenproblematik...
War nicht Marisa Meyer irgendwie dieses Remote-Arbeitsgeschichte bei Yahoo als erstes irgendwie beendet? Ja?
Genau, und es gibt nämlich auch so... Also das ist nämlich eine Kulturfrage.
Ausgerechnet sie, die jetzt sozusagen die erste schwangere Chefin oder also die ja irgendwie CEO und gleichzeitig schwanger war. Und eigentlich so ist das ja auch so ein total kinderfreundliches Ding, also wenn du halt von zu Hause arbeiten
kannst. Ja, das stimmt, sollte eigentlich sein.
Eigentlich ist das voll so, also es ist tatsächlich in feministische Arbeitspolitikforderung eins der ganz wesentlichen Dinge, dass du als Unternehmen das Heimarbeit irgendwie ermöglichst, ne? Weil das natürlich sinnvoll ist, wenn du...
Also da bin ich in einer glücklichen Situation. Ich bin ja in einer Firma, bei der die Heimarbeit sehr unproblematisch ist. Also es gibt, ich kann eigentlich, also im Idealfall sage ich am Vorabend Bescheid, dass ich nicht komme. Im Zweifelsfall schreibe ich am Morgen mal im Chat, hey, ich komme heute nicht. Okay. Mhm. Und das macht es doch sehr viel entspannter. Ich für meinen Teil merke, dass ich suche mir dann schon die Tage raus, an denen ich keine Meetings habe. So viele Meetings habe ich eh nicht. Dann bin ich eigentlich, also manchmal bin ich unproduktiver, deutlich, aber manchmal bin ich auch deutlich produktiver, als wenn ich im Büro sitzen würde. Also es ist, ich glaube, so, das nullsummt sich im Endeffekt. Und also so, ich finde das ja total klasse. Und ich habe komplett, also und ich kenne andere hier, Rob, mit dem ich Nerds.fm mache, der seine kleine Firma, die er sich gerade so aufbaut, die ist auch komplett remote. Die sind alle an komplett verschiedenen Orten. Und, ja. Und das ist auch für ihn extrem wichtig, dass die da nicht irgendwie sich regelmäßig zu einem Meeting zusammensetzen müssen oder sowas, sondern er will das auch beibehalten. Weil das ist natürlich für ihn auch ein total geiler Vorteil. Er muss nachher, wenn noch irgendjemand gesucht wird für die Firma, dann muss man nicht den Kandidaten erstens einen Arbeitsplatz schaffen und zweitens, da muss man nicht den Kandidaten aus Berlin oder wo auch immer man sitzt nehmen, sondern kann man sagen, okay, du sitzt in Barcelona, alles klar, hier, viel Spaß bei der Arbeit. Solange du in unserem Chat mit dabei bist, sind wir glücklich. Also wenn man das so auf die Beine stellen kann, ist das, glaube ich, für die Arbeitgeber eigentlich total von Vorteil. Aber ich glaube, das sind noch ein paar Meter bis dahin.
Eigentlich ganz interessant, ne? Irgendwie so ein so eine Firma als IRC-Chat. So, das wäre doch interessant, ne?
Das ist
jeden,
bei denen
jeden, so. Jeden Montag so irgendwie um 8 Uhr dann halt irgendwie alle online, plum 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 plum. So, und dann sind dann irgendwie alle online und dann wird gefragt, okay, hier Meeting, was macht ihr, wo seid ihr dran, wie ist der Status und so, und dann wird das immer jeden Tag abgefragt und dann geht das weiter.
Na, oft werden da auch dann, also das ist so die Praxis, werden dann irgendwelche Stand-Ups gemacht, das läuft dann per Hangout, Skype kostet ja Geld, wenn man da Konferenzen entsprechend macht. Hangout geht wohl relativ gut dafür, auch nicht perfekt, aber ganz gut, und dann wählt sich da jeder in den Stand-Up ein, sagt kurz, was er gemacht hat und was es zu tun gibt, und dann machen danach alle ihre Arbeit. solange du nicht das Gefühl hast, dass jemand seine Arbeit nicht schafft, ist das ja auch kein Problem. Und danach weiß, also es ist das ist absolut, also ich erlebe es immer öfter um mich rum und ich wüsste nicht, was daran falsch sein sollte.
Ja, und dann muss man das eigentlich jetzt nochmal. Ah ja, übrigens, das für ist übrigens auch eine neue Google. Sache, die sie gemacht haben, ist halt
Google Reader abzuschalten, ja stimmt.
Ja, der Google Reader ist abgeschaltet. Also sie haben eine ziemlich geile Idee gehabt, was so Internet auf dem Land angeht, ne? Also sie haben so Ballons gebaut, die mehr mit einer gewissen Intelligenz ausgestattet sind, um ihre Position zu halten und halt ihre Höhe zu regulieren.
Position zu halten machen die, glaube ich, nicht, oder? Aha. Ich glaube, die werden einfach mitgetrieben und dann sind halt genug Ballons da einfach.
Ich glaube,
wäre so meine Vermutung.
Ich dachte, die könnten die Position halten.
Okay.
Dass du dann halt ein halt GSM oder halt ein 3G-Netz oder sowas halt dann eben so ein Zwischending zwischen irgendwie, keine Ahnung, normalen Stationen und Satellit halt, ne? Also halt so in der mittleren Entfernung, also keine Ahnung, untere Stratosphäre oder sowas, hängen die dann, sodass dann halt die Latenz nicht so total wahnsinnig groß ist, sondern halt irgendwie durchaus reasonable. Und gleichzeitig aber du dann sozusagen so ein großes, großflächiges Gebiet relativ billig mit 3G versorgen kannst. und relativ billig halt, ne? Und das ist jetzt zum Beispiel auch eine Idee, wie man
in Brandenburg eventuell Brandenburg auch eines Tages
zivilisieren kann.
Also echt, das ist echt so tragisch. Ja, mit Google muss ich ja sagen, heute habe ich das erste Mal erlebt, dass ich keine Google-Suche durchführen durfte. Ich bin auf Google gegangen, wollte was suchen und dann hat mir Google gesagt,
von Google aus, okay. Ich dachte, deine Firma hätte gesagt, so, Quatsch, nee. Nein, das suchst du jetzt nicht auf Google. Nachher kommt die NSA und schnappt uns die Idee weg.
Das ist nicht von Apple. Nein. Das war einfach, dass Google gesagt hat, also ich weiß nicht, kennst du das, dass man so diese Captchas ausfüllen muss?
Auf Google? Nee, hab ich nicht. Also ich habe das. Ich weiß, dass das viele hatten.
Ich habe das hier eine Zeit lang sehr häufig zu Hause gehabt. Ich habe das im Büro jetzt plötzlich wieder, zu Hause mal nicht und so. Und es ist. Das
ist alles Telekom, oder?
Nee, das ist auch O2, das ist auch Versatel, es sind wirklich diverse Provider, komisch, die schon betroffen sind. Also,
dann scheint ja irgendwie dein Rechner irgendwie kompromittiert zu sein.
Nee,
hast du mal den Netzwerk-Traffic von deinem Rechner mit?
Nee, das ist, wie gesagt, das ist O2 ist es, wenn ein Kollege von mir, wenn der zu Hause sitzt, hat er genau das gleiche Problem. Mein Rechner war nie in seinem Netzwerk. Das hat wirklich nichts mit meinem Rechner zu tun.
Dann an dem Stadtteil hier oder sowas.
Das eine ist Kreuzberg, das andere Neukölln, das dritte ist Prenzlauer Berg. Also es ist vielleicht die Stadt Berlin, aber auch außerhalb von Berlin.
Ich hatte das noch nie wirklich. Also.
Ja, herzlichen Glückwunsch. Heute hatte ich das erste Mal, dass Google sagte, du darfst sie nicht suchen. Also da war nicht mal mehr so ein dämliches Captcha, wo ich sagen konnte, hey, ich bin kein Bot, bitte lass mich suchen. Sondern da war es einfach so, du kannst jetzt nicht suchen.
So. Ja, du hast es getwittert.
Ich habe den Screenshot. Da war unten ein Link, wenn du glaubst, dass das eventuell falsch sein könnte, dann klick doch hier diesen Link an und füll dieses Formular aus. Dann habe ich dann so ein Formular ausgefüllt. Und dann habe ich auf Absenden geklickt und dann kam vielen Dank für Ihre Anfrage. Und dann kriegte ich relativ kurze Zeit später tatsächlich eine Antwort-Mail. Und diese Antwort-Mail bestand daraus, Sie haben uns eine Anfrage geschickt, vielen Dank dafür. Leider reagieren wir nur auf Anfragen, die über Formulare an uns geschickt werden. Bitte füllen Sie das entsprechende Formular aus. Habe ich gerade getan.
Okay.
Das erinnert mich jetzt gerade mit den Formularen und mit Behörden und sowas, das erinnert mich noch an was, an eine...
Kafka.
Nee, nicht an Kafka, sondern schlimmer, an eine, habe ich This American Life gehört, eine Folge. Die letzte ist das. Und das war diese Folge war, da ging es darum, dass sich ein Typ, der in Amerika lebt und also der im Irak war, dass der sich nach dem Irakkrieg vorgenommen hat, also der ist irgendwie darüber gestolpert, jemand hat ihm eine E-Mail geschickt. Hey, ich habe doch mit euch damals, als ihr im Irak wart, habe ich mit euch zusammengearbeitet. Jetzt kriege ich gerade Morddrohungen dafür, weil ich mit euch zusammengearbeitet habe.
Also von einem
Iraker. Von einem Iraker. Okay. Wollt ihr mich nicht rüberholen? Und der hat dann angefangen, sich dafür einzusetzen, dass diese Leute rübergeholt werden. Und er hatte dann irgendwann die Idee, mit einem Schnellboot die Iraker alle rauszuholen und dann so schnell zu sein, dass die Küstenwache gar nicht hinterherkommt.
Er wollte illegal nach Amerika schleuern.
Quasi illegal nach Amerika schleuern. Diese Idee war nicht seine Idee, sondern die war von einem hohen Politiker, der eigentlich in der Behörde war, die dafür zuständig wäre und meinte so, sorry, wir können echt nichts für dich machen, was hältst du davon, wenn ihr einfach ein Schnellboot nehmt und schnell an der Küstenwache vorbeifahrt und so. Okay. Und der hat eine Geschichte jetzt, also das ist auch eine auf der Webseite von denen, so ist American Life/ irgendwas, ich weiß die URL leider nicht mehr, kann ich gerne nochmal raussuchen. Das war von einem Typen, der irgendwie so geschrieben hat, so der am Anfang fängt er im Irak, hallo, also da haben sie dann Gesetze eingeführt, mit denen das dann ging, dass die Leute rein durften und sowas, das ist dann alles gemacht worden. Und dann gab es eine Behörde, die dafür zuständig war, die das überprüft hat. Und hey, ich bin hier im Irak und ich würde gerne vorbeikommen und bla 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 und meine Familie und uns geht's nicht gut und bla. Ja, bitte schicken Sie uns eine Bescheinigung, für wen Sie gearbeitet haben. Er hat da irgendwie 3 E-Mail-Adressen, Telefonnummer, bla bla bla, alles aufgeschrieben, hingeschickt. Dokumente erstmal. Dokumente hingeschickt. So, hier beglaubigtes Arbeitszeugnis, dass er für uns gearbeitet hat. Hier Dankeschreiben, hier das und das, Arbeitsvertrag, alles hingeschickt. So, Antwort, ja, schicken Sie uns doch mal erstmal Bestätigung, dass Sie wirklich gearbeitet haben. Der und der hat, für den habe ich gearbeitet, die E-Mail-Adresse. Ja, schicken Sie uns die offizielle E-Mail-Adresse zurück. Das ist die offizielle E-Mail-Adresse, die ich euch geschickt habe. In der Zeit hat irgendwie sein Cousin, also da waren so 1,5 Jahre vergangen, in der Zeit hat sein Cousin angefangen, den Typen zu suchen, den er meinte, weil der in Amerika war, der Cousin. Der Typ hat dann, übrigens, ich krieg hier gerade Todesdrohung, hat dann so die Todesdrohung, die er gekriegt hat, eingescannt. So, ja, du wirst hingerichtet, wenn du nicht bis dann und dann aufhörst, für die Amerikaner zu arbeiten. Ich arbeite schon seit 1/2 Jahr nicht mehr für euch. Ich bin wirklich raus. Die wissen auch, die sind auch eine dreckige, so, ja, okay, bitte schicken Sie uns zu, dass Sie eine Bestätigung haben über das, wer Sie damals beschäftigt hat. So, dann haben sie irgendwann in Amerika diesen Typen aufgetrieben, der sagt so, stimmt, der hat für mich gearbeitet, ja, den kenne ich, ja, der war für die amerikanischen Streitkräfte, ja, holt ihn rein, bitte, der hat, fand das so, ja, wir bearbeiten gerade ihre Stellungnahme. Bitte schicken Sie uns eine Bestätigung von einem offiziellen blablabla E-Mail-Adresse. Sind Sie wirklich wieder komplett auf Null gegangen? Die Antwort darauf war dann, ja, hallo, ich bin der Bruder von dem.
Der ist schon tot.
Der ist vor sein Haus gebracht worden und dort hingerichtet worden. Tut uns leid wegen Ihres Todes. Bitte schicken Sie uns die offizielle Todesurkunde. Dann schicken die tatsächlich so eine Todesurkunde zurück per E-Mail. Wo dann in der Übersetzung drinsteht, also es war dann auf, wo dann in der Übersetzung drinsteht, Kopf vom Oberkörper abgetrennt. Wir konnten diese Bestätigung, die Todesnachricht nicht lesen. Bitte schicken Sie uns nochmal eine offizielle Todesbestätigung. Das ist wirklich, es ist so, als ob du mit der schlimmsten Behörde der Welt zu tun hättest und dein Leben hängt an. Also das ist, ich saß davor und ich habe diesen Podcast gehört und ich war wirklich so, ich habe so klammernd auf meinem Stuhl gesessen und gesagt, das kann auch nicht wahr sein. Das kann, bitte, das waren Amerikaner, das mag Moral, also ich meine, es ist moralisch, was ihr da gemacht habt im Irak, das ist alles nicht in Ordnung. Aber wie dämlich kann man sein, die Leute, die einem zu helfen, danach noch so krepieren zu lassen, wegen irgendwelcher Bürokratie. Das war wirklich, ich habe echt, ja, es ist der Normalfall, es wird mit allen Flüchtlingen so umgegangen. Das ist jetzt, was da in München passiert, das ist auch nicht besser. Das ist alles. Das ist,
glaube ich, für alle Flüchtlinge hier in Deutschland totale Normalität.
Ja, aber das waren immerhin.
Und die fliegen und die werden halt einfach ganz eiskalt zurückgeflogen. Und wenn da schon der Mob am Flughafen wartet, um den zu hängen, das ist denen scheißegal.
Da könnte man ja im Zweifelsfall wenigstens sagen, naja, Pech. Also das halte ich ja noch für irgendwie, ich halte es nicht für argumentierbar, aber das sind die Leute, denen wir, hey, arbeitet mit uns zusammen, wir machen den Irak frei und wenn wir dann fertig sind, dann wird es euch allen besser gehen und falls es schief geht, dann so und dann machen die, dann helfen die dir und dann lassen die sich anstellen, dann sind die perfekten Mitarbeiter, dann machen die alles gut und dann ziehst du einfach ab und lässt sie da einfach krepieren. Also das ist wirklich so, das ist nicht nur, da kommt irgendwer, den ich vorher nicht kannte und ich bin ein Arschloch zu dem, sondern da kommt jemand, dem ich vorher gesagt habe, ich mach hier alles gut und dann lasse ich ihn trotzdem noch hängen. Das ist echt
fies, ja.
Ja, naja.
Das passiert, glaube ich, nicht selten.
Das passiert wahrscheinlich wesentlich häufiger, als uns recht ist.
Ja. Wollen wir
es?
Ja, haben wir noch was oder nee, ne?
Nö.
Dann würde ich noch mal kurz ankündigen, ich bin am Freitag, ab Freitag auf der SIGINT, der Konferenz des CCC in Köln und halte dort einen Vortrag darüber, dass wir uns alle immer verstreiten. ich habe da auch einen tollen WMR-Gag eingebaut, den ich natürlich hier nicht vorspoilern möchte.
Ja, es war die Taking Name Folge, genau. Was die Blumenkraft gerade hier veröffentlicht hat. Warte mal, ich habe jetzt nochmal eine andere URL, nämlich thisamericanlife.org/takingnames. Da sind nochmal hier die ganzen E-Mails und sowas und an so einer Zeitleiste aufgelistet. Das ist schon wirklich. Also hört euch den Podcast an. This American Life lohnt sich ja eh.
Habe ich schon wieder rausgeworfen aus meinem
Podcast. Ja, ich habe den lange Zeit zwischendurch auch mal nicht gehört und jetzt mal wieder und das ist.
Der lohnt sich, ne?
Ja, der ist gut.
Na gut. Also.
Und Michi SIGINT, wann ist denn dein SIGINT-Vortrag?
Der ist, glaube ich, so 22 Uhr, ganz spät irgendwie.
Ist die SIGINT nur ein Tag?
Nö, die ist das ganze Wochenende.
Und an welchem Tag bist du dann im Vortrag? Jeden Tag
22 Uhr? Am Freitag, glaube ich, direkt. Also direkt
am Freitag. Weiß, ja, also Freitag 22 Uhr, kommt alle auf die SIGINT.
Sowas, ja, irgendwie so.
Da und hört Michi, wie er euch alle beschimpft. wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
Ich wollte mich einfach mal mit allen anlegen. Okay. Ich habe mir gedacht, ich habe mich mit so vielen angelegt, aber noch lange nicht mit allen.
Das ist ja mal was Neues.
Und jetzt wollen wir das mal einfach mal irgendwie, das Streben nach Vollständigkeit, man kennt das ja, ne?
Ja. Ach ja. Gut. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Dann wieder mit Gast hoffentlich. Tschüss.
Ja.
Tschüss.